Hallo, liebe Zuhörer. VMAF Time again. VMAF Strikes Back from the Grave.
Jetzt erst recht.
VMAF, jetzt erst recht. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Erfolgs-Multimillionen-Dollar-Podcasts, der von unterschiedlichen Stellen, Firmen und so weiter gesponsert ist, aber trotzdem versucht wird, das so wirken zu lassen, als würden wir das hier irgendwie gemütlich am Küchentisch aufnehmen. In Wirklichkeit steckt hier, ist hier Mercedes, keine Ahnung.
Die, wow, das die ist NASA. Die einzige Mercedes und die NASA. Nee,
Mercedes, die NASA und Imbev.
Ja.
Und dann, und Nestle natürlich. Ja. Steckt ja noch mit drin.
Und Schlecker.
Schlecker.
Wir sind der Grund dafür, dass es Schlecker nicht so gut
geht. Ryanair, raues Air. Und
wow.
Ja, das, die muss man am Anfang rausballern. Da ist
du,
der Hörer jetzt direkt.
Wir beide können uns jetzt auch rausschleichen.
Da ist der Hörer.
Noch
da ist
hat
der
man
Hörer
deine
gefesselt.
Stimme nicht gehört.
Nee, jetzt mal ohne Ernst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wiedersehen macht Freude. Und dieser Podcast wäre nicht dieser Podcast und er wäre vor allem nicht so gut und würde auch weniger als halb so viel Spaß machen, wenn ich nicht an meiner Seite die ganz wunderbare Maria Lorenz hätte.
Hi.
Hi Maria, hast du gegessen, bist du, wie sagt man in der Kita immer, ist sie gegessen oder irgendwie sowas, hat man bei der Kita früher immer gesagt, ist zu lange her, aber du bist satt und bereit.
Ja.
Und heute, wir gucken ja in diesem Podcast verschiedene Reihen, wir haben heute mal wieder den dritten Bond. Bond ist ja, glaube ich, die einzige Reihe, die wir chronologisch gucken, obwohl, nee, stimmt nicht, ein paar andere auch, aber Bond ist eine der wichtigsten Reihen, die wir von Anfang an gucken. Und wir haben es jetzt bis zum dritten Teil geschaffen, haben dafür einen ganz tollen Gast. Er ist Blogger der ersten Stunde, er ist Internet-Guru, er ist Gründer und er ist wahrscheinlich einer der drei wichtigsten Werber Deutschlands in einer Branche, in der ich mich überhaupt nicht auskenne, aber ich sage das und wir freuen uns wahnsinnig, dass er heute hier ist, ein Freund des Hauses. Hallo Matthias Richel.
Guten Tag, ich freue mich auch hier zu sein, sehr gut. Drittwichtigster
Werber.
Fünftwichtigster, würde ich sagen. Ja. So, Selbsteinschätzung. Die,
hast du stimmt es, habe ich gehört, dass du dich beim Deutschen Werberat dafür stark gemacht hast, dass die dicksten Dinger wieder gesendet wird.
Ja, und Traktzin. Aber ja.
Das gibt es nur im Paket auch.
Ja,
kann man das vielleicht auch kombinieren in einer Sendung?
Das hat ja Sonja Zietlow damals.
Ich glaube, das eine entspringt dem anderen, ja, ja. Tatsächlich.
Das ist ein Spin-off, meinst du?
Aber habe ich zuletzt noch mal so überlegt, überleg mal, früher haben wir echt vorm Fernseher gesessen, Samstagnachmittags, und haben uns so Werbespots aus aller Welt angeguckt. Ist das nicht der absolute, ist das nicht crazy?
Das ist wirklich crazy eigentlich.
Nein.
Ist nicht crazy?
Nein,
oder?
Das ist doch super.
Ja, aber das gibt's gar
ich bin
nicht
ja auch
mehr.
Werber.
Ja, aber das gibt's eigentlich gar nicht mehr heutzutage.
Nee, aber es gibt ja auch nicht mehr Bitte lächeln und so.
Ja, jetzt guckt man eigentlich, also Werbung ist eigentlich nur noch interessant beim Super Bowl irgendwie, ne?
Das stimmt.
Naja, bloß das Geheimnis der Super Bowl-Werbung ist, dass jeder die Super Bowl-Werbung vor dem Super Bowl kennt.
Ja, das stimmt.
Also insofern, das hat sich auch komplett verändert, ne?
Ja, das stimmt.
Und es gibt ja geile Super Bowl-Spots, die nicht geschalten werden im Rahmen, um das ein bisschen so zu hacken und dann so. Aber das, ja, sind tatsächlich aber immer die schönsten, weil auch teuersten. Also wenn du richtig viel Kohle reinballerst, wird es natürlich ein guter Film.
Ja, naja.
Naja, bei Werbung, also bei Werbung auch, ist schon, genau, na, der wird auch scheiße. Aber sagen wir so, die lassen sich beim Super Bowl halt wirklich nicht lumpen. Also das ist ein gutes Buch, guter Regisseur. Ja. Wenn alles gut läuft, sogar noch eine gute Idee.
Und dann, wenn es richtig gut läuft, sogar noch ein gutes Produkt.
Und dann hast du am Ende.
Ah, jetzt willst du zu viel.
Ja, ja, also ist ja keine Kinderüberraschung, ne? Nee, ist, genau.
Ja, cool. Wir haben diesen Bond-Film, den wir heute gucken, Goldfinger oder Goldfinger.
Wie du möchtest.
Vielen Dank. Dachte ich, hätte ich gesehen, habe ich aber nicht, wie ich heute beim Gucken festgestellt habe. Nichts davon kam mir bekannt vor. Außer natürlich so Gesichter von den Hauptdarstellern und auch von den Bösewichten und so, aber wahrscheinlich dann wirklich immer aus irgendwelchen GIFs oder was, keine Ahnung. Aber ich hatte den noch nie gesehen.
Wie wohl heute so ein Werbespot für Goldfinger aussähe?
Du meinst einen Trailer?
Alles, was er anfasst, verwandelt sich zu Gold. Also so diese Shots von diesen Frauen und so.
Aber, ja.
Ich habe hier stehen Vorspulen der Film, weil ganz viele Szenen eine Dramatik verliehen wird, indem schnell vorgespult wird. Und ich zweimal dachte, dass unsere DVD kaputt wäre. Ein Sprung hätte, wollte ich sagen. Ein Sprung hat halt nichts mehr, ne? Weil das so super merkwürdig aussah, dass so in manchen Szenen so gespult wurde.
Aber ist das so? Mhm. Also ich kann mich
nicht erinnern. Ja, meint, es wird so schneller laufen lassen, um den Eindruck von Schnelligkeit zu. Also diese Autoverfolgungsjagd zum Beispiel.
Ja, aber die ist ja sowieso total absurd. Ja, da sieht man. Ja. Also, dass sie halt im Studio sitzt,
nee, und jemand so ein Da war keiner jemals irgendwo draußen an dem Tag.
Wobei ich glaube, diese Schweizer Aufnahmen draußen im Sabentin, die sind schon echt, die Innenaufnahmen sind bis halt, also krass fake.
Lustigerweise, das Interessante bei diesen, gerade bei diesen Aufnahmen in der Schweiz, wo Bond mit seinem Auto irgendwie Goldfinger verfolgt und so, da sieht man auch immer Sean Connery, der ja da immer noch Bond spielt, so am Berg stehen an den Serpentinen, er steigt dann aus, sieht dann unten das Auto von Goldfinger stehen und so, und man sieht auch, dass er da wirklich steht und dass alles irgendwie so richtig gedreht ist. Und dann gibt es eine Szene, wie Gerd Fröbe, also Goldfinger, aus seinem Auto aussteigt, da unten an der Serpentine stehend, und bei ihm ist es dann eine Rückpro, also so, dass der Hintergrund von auf so eine Leinwand gespielt wurde, wo er mir dann in der Schweiz aussteigt. Also Gerd Fröbe war offensichtlich nie in der Schweiz, aber das ganze restliche Team schon. Wahrscheinlich aber auch nur, weil Gerd Fröbe auch, das war auch quasi der einzige Shot von ihm in der Schweiz. Dafür hat es sich wahrscheinlich einfach nicht gelohnt, den einzufliegen.
Und schlafend auf der Rücksitzbank.
Ja. Genau. Ja.
Ich habe auch gelesen, habe ich schon mal gleich das erste Trivia, bevor wir vielleicht mal die Prämisse kurz erzählen, dass Sean Connery keinen Tag für die Dreharbeiten in den USA war. Alles, wo er in den USA sein soll, ist in einem Studio in London gedreht. Ach,
das ist ja interessant. Mhm. Weil er nicht aber wollte,
das restliche
oder?
Team, das stand da leider nicht. Ja. Da können wir jetzt einfach mal überlegen, vielleicht hat sein Toupet das nicht mitgemacht. Er hat ein Trocken- und Nass-Toupet, vielleicht hat er kein Reisetoupet, also man weiß es nicht genau.
Er bräuchte ja dann auch ein Trockenreise- und ein Nassreisetoupet.
Ja, oh, da wird es wieder richtig knirschend raus. Dann
kriegt das mal durch die Security.
Da ich habe mir auch ich
ganz
hab mir
Koffer voller Haare.
Ja, was soll das denn?
Super merkwürdig, machst du so oft. Nur nee, ich muss das nicht durchsuchen. Ich glaube ihm das mal. Du willst ja auch nicht reinpassen.
Das ist ja noch nass. Ja.
So ein Wet-Look. Ja. Ich habe mir die ganze Zeit versucht vorzustellen, wie es gewesen wäre, wenn Sean Connery in dem Film eine Halbglatze gehabt hätte. Einfach so durchziehend. Weil ja. Ich finde ja Glatze super, Halbglatze ja eher schwierig, ja. So ein Kranz. Ja. Aber ich habe es mir trotzdem die ganze Zeit versucht vorzustellen, weil das ja eher die Realität war, glaube ich.
Also, ich finde es, ja, nee, ja, sorry.
Also neben dem Sean Connery hier im Namen der Rose, das war er auch, ne? Ja. Mhm. Dieser alte Halbglatze Vollbart, finde ich ihn da aber mit am schönsten als Mann.
Mhm. Ja, ist auch so.
Das sieht
ja
auch gut aus, die
Frisur. Also ist so eine, da, ja. So jung und trotzdem gereift.
Ja, genau. Ja, der hat auch ja, genau. Schon von Anfang an so ein kerniges Gesicht.
Ja, also ich find ihn einen attraktiven Typen irgendwie.
Ja.
Finde ich auch. Ich finde ihn da auch besser als in den letzten Bonds. Weil jetzt scheint, bei dem Bond scheint er irgendwie so genau perfekt angekommen zu sein, ja. Hatte ich so den
Eindruck. Na, weil er jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen versteht, was die Rolle ist.
Ja.
Also so, wer er da eigentlich ist. Und zwar ist er ein Mensch, der nur an einem Raum vorbeigehen muss und jede Frau sofort verliebt in ihn ist. Und, alles
und läuft aus.
Naja, ehrlicherweise, ich glaube den Mythos ja da überhaupt nicht. Ich meine, er überredet alle Frauen. Ja. Also die verfallen ihm nicht, sondern er musste ihnen immer irgendeinen Spruch noch mitgeben.
Ja, oder sie so leicht. Ja. Ja, aber so, das ist in der ersten halben Stunde ja super krass. Er geht ja nur an diesem Hausmädchen hier im Hotel.
Mit dem Schlüssel.
Ja, genau. Ja, ja. Und er sagt ihr dann noch so, als hätte er fast vergessen, sie zu beruhigen, sagt er, sie sind sehr süß. Und dann ist sie so, ach so, ja, dann ist gut.
Ja, dann ist okay, dann ab ins Zimmer.
Ja, und dann geht sie auch und macht so weiter, so, hier ist nichts passiert.
Ich glaube, wenn Bond heute so wäre, wie er damals von Connery dargestellt wurde, also wenn es den Connery, den Bond, den Connery damals dargestellt hat, heute geben würde,
ja.
So dieser Typ, dieser Art Typ, dann würde der auf jeden Fall so Tame the Pussy-mäßige Seminare geben.
Ja,
so Tom Cruise-mäßig in Magnolia. Stimmt. Also sowas würde dieser Bond heute machen. So.
Wenn du einen Film
Jungs,
so
ihr könnt jede Frau kriegen. Pass mal auf. Pickup-Artist.
Ja, genau. Pickup-Artist. Genau. Wenn du einen Film so rausbringen würdest wie Bond, wenn du den so 1:1 so nachdrehen würdest, dann würde sich das heute anfühlen wie so ein Borat-Film. Wie so eine Satire.
Ich finde den in Wirklichkeit wirklich krass Slapstick. Habe ich auch schon vorgestellt. Der hat so echt krasses Slapstick.
Total, er hat ja auch so Slapstick-Musik teilweise. Ja. Wir haben ja irgendwie festgestellt, es gab so ein paar Szenen, der hört sich an wie so ein Tex Avery-Comic. Und irgendeiner kippt um und so. Das ist super merkwürdig.
Für die drei Leute, die Goldfinger noch nie gesehen haben, wie ja auch du bist, gerade eben noch, Maria, und die nicht wissen, um was da geht. Goldfinger ist der dritte offizielle Bond-Film und Bond ermittelt unter anderem in Miami, am Anfang ist er in Miami, und er wird angesetzt auf den Bösewicht namens eben Goldfinger, der eine riesige Leidenschaft für Gold hat, der auch sehr reich ist und versucht immer reicher zu sein, auch mit miesen Tricks. Und dieser Bösewicht hat etwas vor, wie sich relativ schnell rausstellt, nämlich Fort Knox zu überfallen. Fort Knox.
Ich wusste auch bis heute nicht, dass es das wirklich gibt.
Ja, das ist nicht Area 51, Fort Knox.
Ja, ja, aber. Naja, aber naja.
Für dich ist beides unglaublich.
Aber ganz kurz, ja. Ich finde den gar nicht so böse. Der ist so ein krasser Ego, der will halt einfach nur reicher werden.
Ja. Naja, aber sein Plan ist ja schon wahnsinnig mies. Evil, weil alle denken, er will da einbrechen und das ganze Gold klauen. Und es stellt sich heraus, dass er einen ganz anderen Plan hat. Er will nämlich das ganze Gold in Fort Knox radioaktiv verseuchen.
Absoluter Hammerplan und weiß genau, wie viele Jahre.
Genau, damit nämlich sein sauberes Gold 10-mal so wertvoll ist.
Ja. Astreine Börsenmanipulation und total. Wer will da den ersten Stein werfen?
Ja.
Also, absolut. Wer hat das nicht schon gemacht?
Ja. Und deswegen sind wir heute hier.
Und Bond versucht, das eben zu verhindern. Das ist im Grunde genommen die Story von Goldfinger. Dabei lernt er verschiedene Frauen kennen, verliebt sich. Für die meisten endet das nicht so gut, wenn er sich in sie verliebt oder für sie interessiert.
Mhm.
Außer für die letzte.
Ja. Ja. Aber auch für die ja nur bis zum nächsten Bond-Teil.
Ja. Also, die können wir auf der Insel lassen, nehmt mal nur mich mit.
Wir fangen mal an mit einer wahnsinnig tollen Szene, wo Bond quasi noch seinen letzten Auftrag schnell erfüllt und als Ente getarnt in einen Hafen reinschwimmt.
Super.
Die perfekte Tarnung.
Das ist doch nicht mal eine Gummiente, die haben doch eine echte, das sieht aus wie eine echte
Ente. Ja, aber schon eine, mit der sie das halt schon 20 Mal gedreht haben, weil die sieht so schon zerfleddert aus.
Die muss noch mal ran.
Ja, und dann wirft er eine Bombe in ein irgendwie merkwürdig eingerichtetes Loft und wie wir danach erfahren, hat er damit den Schmuggel von Heroin in Bananen nach Europa vereitelt.
Ja. Ich finde ja schon alleine den Zugang, den er in dieses Loft nimmt, in diesen Öl-Stinks. Und dann gibt es so eine dünne Stahlwand und dahinter befindet sich ein voll ausgekleidetes Loft, was übrigens noch durch Zufall 5 Fässer Nitro.
Ja.
Aus welchem Grund?
Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch schon etwas länger mit der Entensache hin und her unterwegs.
Aber wenn man jetzt so einen Innenarchitekten sagt, ich habe so ein geheimes Loft, bau mir das mal aus.
Ja.
Ganz schön, ist so ein alten Öltank. Sagt man auch, ich hätte gerne noch 5 Fässer Nitro.
Ja.
Also aus welchem Zweck lagert man in seiner Wohnung?
Habe ich mich auch gefragt.
Also, braucht man das, um Heroin zu machen?
Das kann sein, doch, das stimmt. Zum diesem Aufkochen oder so muss man nicht so Nitro oder Alkohol oder so.
Muss man erstmal ein bisschen Nitroglycerin aufkochen. Aber nicht, das darf nicht blubbern.
Oh, das knallt.
Bitte liebe Kinder, macht das nicht zu Hause.
Es gab sowieso wahnsinnig viele Fragen bei diesem Loft, weil nämlich
Pflanzen auch, wie überleben die da drin?
Er drückt ja einen geheimen Mechanismus, der die Tür öffnet.
Ja, hinter diesem Rohr.
Diese Tür ist aber ja nur Kriechhöhe. Also die Tür, die er öffnet, ist nur so einen halben Meter hoch. So ein kleines Panel sozusagen, das so einen halben Meter hoch ist, durch das man dann reinkrabbeln kann. Aber wenn er dann reinkommt, drückt er dieses Panel wieder zu und dann sieht man, dass das in einem Türrahmen ist. Also es gäbe eine Möglichkeit, diese ganze Tür zu öffnen. Aber da weiß er anscheinend nicht, wo der Mechanismus, also es ist
super sinnlos. Nein,
es
ist nur Innenarchitektur. Das ist nur die Illusion von einer Tür.
Aber dann ist es auch ein wahnsinnig mieses Loft, wenn man da nur reinkriechen kann. Und wie haben die dann die Fässer da reingekriegt?
So viele
Fragen.
Und dann noch,
ich würde auch sagen, dass wir in der Szene bleiben.
Weil da gibt es noch eine völlig absurde Situation, als er diesen Plastiksprengstoff ausrückt.
Ja.
Die absurd groß lange Wurst, die er da ausrückt.
Ja,
wo hat er diese Menge an Plastiksprengstoff transportiert?
Glaube, da, wo er auch die Blume hatte.
Ja. Das fragst du dich wirklich?
Ja. Fällt halt nicht so auf, wenn er steht.
Ja. Deswegen ist er auch unter Wasser gereist.
Ja. Ist das nicht, hat man nicht so viel Meter, dass die einmal bis zum Mond reichen oder irgendwie sowas in sich. Der ist ja so aufgewickelt im Inneren des Körpers.
Aber das ist schon absurd breite. Also das,
klar.
Damit, da passiert ja auch so viel. Also damit würde ich mich nicht raustrauen.
Also Plastiksprengstoff.
Keine weiten Strecken zu
Plastiksprengstoff besser nicht anverdauen.
Also wir haben schon so viele gute Tipps hier gegeben.
Ja.
Also wirklich auch Nitroglycerin immer eher nur köcheln lassen.
Auf dem Löffel aufkochen.
Ja. Aber.
Ich habe mir dann für die erste Szene, habe ich mir hier den Satz aufgeschrieben, Sprengstoff mit Sprengstoff sprengen. Weil das ist ja, was er macht. Also er hat nicht mal, er hätte doch einfach nur eine scheiß Lunte mitnehmen und da die Nitrofässer hochjagen.
Wobei, ehrlich, da glaube ich, da bist du in einem Irrtum. Ich glaube, dass Nitro nicht Nitroglycerin ist, sondern Nitro ein Teil von Nitroglycerin ist.
Ah, verstehe.
Und du brauchst es halt, Nitroglycerin
ist Glycerin ist wahrscheinlich
ja,
der andere.
Genau, das ist halt Dynamit.
Aber hätte er dann nicht einfach ein paar Flaschen Glycerin mitnehmen, wäre das nicht einfacher gewesen?
Nein, du musst ja trotzdem, also er macht ja nichts anderes, als es zu entzünden. So. Also macht
ja, aber also da, ich habe da gedacht, da gibt's, das ist doch ein Workaround mit diesem C4 übrigens.
Workaround? Ja. Ich glaube, er hat da einen ganz guten Workaround gefunden.
Ja. Also bumst ordentlich.
Ja, das stimmt.
Gut finde ich auch, als er dann, er kommt ja dann irgendwie in so einen Laden zurück irgendwie und dann rennen alle raus, wenn es sprengt, außer er und das tanzende Mäuschen, die dann zum Schluss danach in ihrem Zimmer landen. Und sie fragt ihn, warum er immer die Waffe bei sich trägt. Und er sagt, weil er einen Minderwertigkeitskomplex hat. Das finde ich einfach eine ganz gute Selbstreflexion, auch so am Anfang, so eine kleine.
Aber das ist halt, ich glaube, dass da beginnt, das ist der Startschuss, haha, zu der größten Slapstick-Szene überhaupt in diesem ganzen Film.
Ja, das stimmt.
Das ist so, also die erstmal, er sieht in der Pupille, wie er angegriffen wird, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe.
Genau.
Also so wie so ein Spiegel, duckt sich so weg und schiebt auch dieses Mädel vor sich und die kriegt halt voll den Kopf auch ab.
Er benutzt sie so als Schild.
Bam. Ja. Die lässt sich verausnocken und dann ist halt die lustigste Kampfszene ever, weil für mich ist es wirklich Bud Spencer und Terence Hill, was ja für sich sehr, sehr gute Kampfszenen sind, aber eben für einen Bond irgendwie nicht so, also bis auf die Todesszene, diesen Heizstrahler ins Wasser, ist das wirklich, das hätte man auch nackte Kanone mäßig und machen können.
Ja, es wird viel gerangelt.
Es wird nicht so gerangelt,
viel geschlagen. Das stimmt, Handgemenge.
So, ja. Genau, es wird nicht so viel geschlagen, sondern immer so weggedrückt und so gehalten. Ja. Er ist ja dann auch.
Vielleicht bloß, dass jemand beißt oder so.
Ja, und der Typ
oder dass so diese Geräusche so verstärkt werden, wie bei Bud Spencer, so ein Schlagen.
Ordnungskomm.
Aber der Typ ist dann irgendwie, landet auf dieser Kommode und dann geht er zu ihm hin und hält so das Bein von ihm die ganze Zeit fest. Und das macht so gar keinen Sinn. Bond hält sich dann super krampfhaft an diesem Bein fest, als wenn das irgendwie, als wenn er dieses Bein sehr mögen würde.
Und jetzt kommt übrigens erst der Vorspann.
Ja, ja.
Das stimmt.
Na klar,
stimmt.
Das Bond-Opening.
Ja. Und der super tolle Theme-Song, den glaube ich, den man ja trotzdem, also.
Den kennt man ja auf jeden Fall.
Ja.
Wo ich auch schon das erste oder vielleicht auch mittlerweile schon fünfte Trivia habe, ist, dass Shirley Bassey hat den Song eingesungen, während ihr das vorgespielt wurde. Und damit sie es quasi so ein bisschen auf die Stimmung singen kann und dabei sieht, den Vorspann. Und dann ist der den ein paar Sekunden zu lang geraten, als ihr Song war. Und deswegen hält sie hinten den Ton so ewig und ist fast in Ohnmacht gefallen bei der Aufnahme. Das hat sie immer in Interviews erzählt.
Also sie hat quasi auf die Credits, auf die Titel.
Genau, man hat ihr quasi das ohne Ton vorgespielt, logisch, weil sie hat den Ton gemacht und sie hat es dabei eingesungen. Also sie hat drauf geguckt, was auf die Credits, die wir gesehen hatten, und hat das eingesungen.
Und hat dann am Schluss den Ton so lange gehalten, bis der Film losging, bis der Vorspann vorbei war.
Genau, bis der Vorspann vorbei war, weil man sich dann um ein paar Sekunden vertan hatte. Und deswegen hat sie diesen langen Ton so gehalten und sie hat immer in Interviews erzählt, dass sie fast in Ohnmacht gefallen wäre.
Mit digitaler Aufnahme wäre das früher schon. Also gut, aber.
Ja, da sind wir jetzt halt sauer.
Hätte man ja auch ein bisschen echoen können.
Ja, einfach ein bisschen.
Und jetzt sind wir halt in Miami und jetzt kommt eine der absolut für mich besten Sachen an diesem Film ist, ich möchte hundertprozentig so einen kurzärmeligen, kurzbeinigen Frotte-Onesie haben, den er da hat. Ist ja wohl der absolute Hammer, dieses Teil.
Stimmt, da hast du sehr aufgekiekst.
Da war ich sehr aufgeregt.
Bevor wir
ich habe ihn noch nicht in Mitte gesehen.
Da liegt er schon, wird massiert.
Ja.
Aber ich finde da eine Fotografie super, diese total auf das Hotel, wo die abspringt von dem
das
sieht
toll.
Irre aus. Das finde ich ein unglaublich tolles Bild. Also da ist natürlich die Choreo ein bisschen zu viel mit Tauchen ins Wasser.
Und dann kommt auch so eine
Läuft der Typ so. Aber es war halt super Inszenierung. Ne?
Also,
und diese überhaupt die totale aufs Hotel, das Hotel sieht total geil aus. Es sieht halt aus wie so ein 60er Jahre Miami im Miami war zufällig.
Haben sie gut getroffen.
Und dann vom Zehner dieser Körper und das sieht echt wirklich geil aus.
Wie es da so ranfährt und so, finde ich auch. Ich finde, dass das eh im ganzen Film total toll ist.
Also
ich fand auch in der Schweiz
dass
man so super, gerade so entweder von so ganz klein ins ganz große oder umgekehrt. So, das finde ich immer super.
Das ist eine sehr moderne Kamera. Sehr moderne Kamera, sehr moderner Schnitt, sehr modernes Bild irgendwie. Also so diese, wie das in den 60ern bei vielen Filmen eigentlich noch nicht so ist. Also tatsächlich fast so eine Filmsprache wie heute.
Wobei man ja zum Beispiel in der Fotografie gibt es ja, also ich weiß nicht, wie der Typ heißt, der macht ganz oft so, hat so in den 50ern und 60ern so Hotelpools und so fotografiert.
Ja.
Und so diese breiten breiten Pool-Fotos und so, die kommen ja aus dieser Zeit, die man heute
dieses
so...
Dieses sehr
so,
helle und bunte.
Ja, und so. Dieses sehr kontrastreiche und so, das haben die da schon aufge... Also was in der Fotografie da schon da war, haben die ins Film übersetzt.
So wie Mad Men auch so aussah ein bisschen, ne?
Ja. Echt, also das Bild ist mir total in Erinnerung, sieht super schön aus.
Das fand ich auch total gut.
Ich fand es übrigens interessant.
Sorry, dass ich auch vorgeprescht bin wegen dem Onesie.
Nee, jetzt ich weiß auch die Aufregung.
Ja, ich hab das komplett hier in Großbuchstaben stehen.
Ich fand es auch interessant, dass der, als der massiert wurde, steht der so offen, der hat keinen Speedo an, sondern so eine lange Speedo.
So eine Hotpants quasi.
Ja, ja, genau.
Aber so die kommen ja gerade wieder, Boxer-Speedo. So diese Daddy-Pants, die kommen ja gerade wieder.
Irgendwie, das
ganz
ist irgendwie noch
Schlippis.
Ist irgendwie noch ein cooler Kompromiss als Badehose, finde ich.
Sehr cooler Kompromiss.
Naja, also Speedos sind ja kacke. Aber wenn das so... Wenn das
je nachdem, wer sie trägt.
Finde ich auch nicht so schlimm.
Was?
Nö, doch, kann ich nie.
Doch, sind schlimm. Doch, ich kann ja auch nicht.
Speedos sind das Schlimmste, was es gibt.
Aber sieht auch, Nils, ich möchte nicht zu viel verraten, die Menschen kennen dich nicht vom Aussehen her. Ja. Aber ich glaube, wir beide können auch einfach keine Speedo tragen.
Na, dann hol mich da mal nicht mit rein.
Also ich fand die immer gut.
Bei mir entsteht halt schnell eine Menschentraube, wenn ich eine Speedo trage.
Ja, aber warum?
Weil die
Leute sich wirklich getraut.
An der Bushaltestelle.
Können wir ihnen helfen mit diesem? Das scheint
sie müssen
zu viel
jetzt gehen.
Für einen Körper zu sein.
Wir verdecken sie mal wegen der Kinder.
Ja. Wir haben doch gesagt, Hausverbot.
Aber das fand ich cool. Und dann kommt tatsächlich dieser, den von dir sehr beeindruckend gefundene Frotteeanzug, der ja bei Bond innen und außen Frotte ist.
Genau.
Interessanterweise.
Es ist halt ein Bademantel.
Ja, aber was ich interessant fand war, Gerd Fröbe, Goldfinger, hat auch einen an. Der ist aber nur innen Frotte. Innen weißes Frotte, außen Gold.
So, habe ich auch so Satin oder so, genau. Eigentlich sieht er aus wie ein Schlafanzug, so ein kurzärmeliger, und hat aber innen Frotte.
Ja, das fand ich nämlich noch viel geiler.
Weil er so Kragen hat auch, so ein bisschen wie so ein Hemd, ja.
Also ihr springt immer, jetzt sind wir schon, da ist aber noch eine geile Szene noch dazwischen, wie er seine Masseusin begrüßt, vorstellt und verabschiedet.
Stimmt, mit dem Po-Klapp schickt
er sie
los.
Aber wie, so, jetzt habt ihr Namen total vergessen.
Sie wahrscheinlich auch.
Das ist hier dieser Agent, ich weiß nicht, Leutner oder wie der hieß.
Felix
Leutner, ja, so. Das ist, und jetzt sagt tschüss und dann haut er ihr so auf den Arsch und die geht dann so weg. Das ist halt, das darfst du heute nicht mehr machen.
Nee, gar nichts darfst du machen wie erstmal. Also du darfst gar nichts machen wie erstmal. Auch die eine, die dann später irgendwie wirklich gar nicht von ihm angefasst werden will, die einfach so lange aufs Bett drückt, bis sie dann einfach aufgibt.
Zweimal Nein heißt einmal. Gab es nicht diese Polka? Ja.
Ja, naja, auf jeden Fall gute Kleidungssituation da am Pool.
Sehr gute.
Ja, finde ich auch.
Ich finde die Poolszene super.
Ja, die ist toll.
Ich finde auch die ganze Sequenz gut. Also dann ist ja Goldfinger spielt dann da mit so einem anderen Gast Poker, glaube ich, und um Geld, und er gewinnt die ganze Zeit und er hört so Radio dabei, hat so ein Transistorradio im Ohr, und Bond findet dann raus, geht dann aufs Zimmer von Goldfinger.
Ja, und der tut so, als wäre es sein Hörgerät, glaube ich.
Oder ich glaube, er tut so, als wäre es Radio. So.
Nee, ich glaube, er tut so, als wäre es sein Hörgerät, weil nämlich als der andere einmal sagt, heute doppelt oder nichts, dann nimmt er das so, dreht dran und geht näher ran und sagt, was?
Ah ja, okay. Ja,
deswegen gut. Dachte ich, dass er ihm den Eindruck vermitteln wird, es ist einfach sein Hörgerät.
Verstehe. Es ist weder Transistorradio noch Hörgerät, sondern, wie Bond dann schnell rausfindet, auf dem Balkon von Goldfingers Zimmer, Appartement, wie Bond sagt, Nummer 905, sitzt eine Frau auf dem Balkon mit einem Fernglas.
Liegt.
Ja. Mit schwarzer Unterwäsche
und guckt mit diesem Fernglas dem Gegner von Goldfinger in die Karten, deswegen wollte er auch, dass der da sitzt, guckt ihm in die Karten und gibt über Funk Goldfinger aufs Ohr, was sein Gegner
und
für ein Blatt hält.
Und zwar so mega gelangweilt so, und dann schlürft er an ihrem Drink zwischendurch, er braucht gerade eine 4, gib ihm mal eine 8 und so.
Ja.
Das ist ganz cool.
Und aber ich finde, ehrlicherweise, da ist halt auch der erste Auftritt von Goldfinger und ich finde ihn da mega sympathisch. Weil man weiß halt schon, der ist böse, so, oder er soll der Böse sein, aber scheißt sich halt nichts und will halt so ein Pokerspiel gewinnen. Ja. Für nichts. Weil der Einsatz,
und scheint
der da ist,
offensichtlich auch schon mehrere Tage
dran zu sein. Ja, also zockt ihn halt einfach ab und in Wirklichkeit will er gerade Fort Knox kalt machen.
Ja,
aber er scheißt sich nichts und sagt so, spielen wir halt um 50.000. Ist halt so.
Ja,
ist
total.
Ist halt nichts.
Habe ich später auch überlegt. Ja. So, ich dachte erst am Anfang, hier noch so kleine Fische und später, aber da hatte er das alles schon parallel am Laufen. So.
Und er geht dahin, jeden Tag seine Runde am Pool.
Es ist wegen dem, was er anhat, das will er zeigen.
Ja. Aber auch wieder so runter, er ist ja jetzt auch nicht der Adretteste und so. Ich fand den da eigentlich sympathisch.
Auch Gangster brauchen Urlaub.
Ja. Und Miami bietet sich da.
Absolut.
Gerade so,
vor allem
so
ist Miami der 60er
wahrscheinlich. Das ist Miami der 60er mit kurzem Drive rüber nach Kuba. Ja.
Und dann fängt Bond ihm quasi über seinen kleinen Bluetooth-Kopfhörer zu sagen, dass er ihn jetzt
erwischt hat. Seine Sonos-Box.
Genau, ja. Und dass er gefälligst sozusagen das zurückverlieren soll an den Typen. Und da zerbricht aus Wut oder Frustration Goldfinger seinen Stift. Und ich wollte fragen, ist euch das schon mal passiert? Ich war letztens in einem Meeting, wo das jemand passiert ist. Und da habe ich gedacht, ach, das gibt's auch in der Realität. Hätte ich nicht gedacht.
Ich hab ganz, ganz oft, also gar nicht aus Wut, sondern in so Meetings, wenn man da sitzt und da liegen immer diese Kugelschreiber aus Plastik. Und ja. Ich nehme den und spiele damit die ganze Zeit rum und ich breche immer diesen Haken.
Ach, hier ist immer auch abgebrochen.
Und ich sag immer so, oh, ich habe euren Kugelschreiber kaputt gemacht. Das ist so mein Standard. Ja. Der fällt auch einmal so. Und interessiert natürlich keine Sau, weil es halt 500 Stück
da war. Der Richie kommt wieder, macht die Dinger weg. Also,
ja. Leg den kaputten immer raus. Kaputt. Ich habe auch so ein, ja. Ich glaube, selbst wenn man mir so einen Mont Blanc Kugelschreiber geben würde, sorry.
Ja, aber die Dinger sind natürlich
über die auch
leicht. Leicht abzubringen. Aber so dieses...
Ja, ist mir noch nie passiert.
Ist aber auch so ein Film-Move irgendwie.
Das stimmt. Übrigens, als Bond am in der Hotel da von seinem Kollegen Goldfinger vorgestellt bekommt, der ihm sagt, ja, das hier ist Goldfinger, den müssen wir beobachten, da sagt Bond auf den Namen Goldfinger hin, klingt nach französischem Nagellack.
Wirklich?
Ja, das fand ich einen ganz coolen Spruch.
Ja, aber die Antwort ist auch ganz cool. Engländer merkt man aber nicht. Und dann hat er ja tatsächlich einen sächsischen Akzent in der deutschen Übersetzung, ja. Oder in deutschen Synchro.
Mhm. Ja, hat er sich ja selber
synchronisiert. Genau. Ja, er hat sich ja selber synchronisiert, aber dass es auch dann wirklich sächsisch ist und du spielst halt den Engländer, der französisch erscheint und der sächselt dann komplett durch den Film durch.
Na,
super.
Er hat ja, ich habe gelesen, dass er so schlecht Englisch konnte, dass sie irgendwann beschlossen haben, dass er Deutsch redet. Und später Englisch synchronisiert wird, dass es aber natürlicher aussieht, wenn er Deutsch redet. Ja. Das heißt, die waren halt am Set, er hat immer alles auf Deutsch gesagt und er wurde gebeten, sehr schnell zu reden, weil Englisch immer kürzer ist als Deutsch, damit es später bei der Synchron leichter ist.
Verstehe. Er hat ja dann, also dann ist Bond, hat das dann gesehen und unterbindet diesen kleinen Betrugsversuch, was Goldfinger wahnsinnig wütend macht. Und Bond denkt, dann mache ich jetzt mal hier mit der Eulen rum, wenn ich schon auf der liege.
Klar.
Kann ich das ja gleich irgendwie nutzen.
Angekündigt nur ein Abendessen.
Ja.
Genau. Also so richtig viel ist noch nicht passiert. Es war so Petting ohne Eindringen.
Ja.
Genau. Genau.
Und dann ist der Shampoos alle, was natürlich für Bond super ätzend ist.
Ja, und er ist warm und da sagt er den fantastischen Spruch.
Super.
Das wäre, als würde man den Beatles ohne Ohrschützer zuhören.
Bam!
Der macht genauso wenig Sinn wie auch, aber das mit dem Nagel.
Der macht schon total Sinn. Ich glaube, der kann die Beatles einfach. Also ich meine, er ist so ein Rolling Stone.
Na, Bond ist doch ein Crooner, das ist doch Sinatra, Dean Martin, sowas hört der.
Aber hatten die das in
England? Also in den DB5 hörst du Rolling Stones.
Oder dann hört er hier, wie heißt er?
Das fand ich nicht okay.
Den Tiger. Ich glaube, Bond hört den Tiger.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber stimmt, du hast recht. Eigentlich ist es so ein Crooner-Typ, aber ist doch gar keine englische Sache.
Deshalb bin ich immer, bei den Stones.
Nee, ich glaube, der war die Stones waren
nicht so wild. Für den.
Na, aber früher, also in wann, 54, 55?
Der Film?
Ja.
64.
64, mein, Entschuldigung, sorry, 64, ja, 65.
64.
Ja. Das ist ja, also du hattest ja, da ging es ja dann darum.
Die Stones schon?
Ich glaube ja, oder?
Doch, gerade
ja.
So, ne?
Und das aber
da hatten die auch noch Anzüge an.
Ich glaube, genau. Ja. Und das ist die Debatte, also die du da führst. Die führst du ja nicht gegen Sinatra oder so. Also wenn du Beatles nicht leiden kannst, dann ist doch die Positionierung damals...
Nee, ich glaube, die Beatles ist so, wenn du ein älterer Herr bist, dann... Die Beatles waren eine Teenie-Band.
Und halt. Die Stones halt auch.
Ah, so rum der Twist, sozusagen meine Tochter und ich kann mir das Gekreischen nicht anhören. Genau. Ah, okay, genau. Gut. Das, okay.
Und dann ist es halt eher wieder so wirklich Sinatra und so.
Ja, kann sein. Ja.
Das Red Pack.
Wobei, dafür ist er auch ehrlich zu viel. So saturiert ist er da.
Ja, so Jazz halt, wenn wir halt hören.
Der hat gar keine Musik gehört.
So Lounge-Musik und so Jazz, sowas wird er gehört haben irgendwie.
Meinst du? Oder Klassik?
Nee, Klassik nicht, gar nicht. Nee. Dafür ist er zu dumm.
Was hat Daniel Craig für Musik als Bond? Speed Metal.
Nö, aber der hört schon so...
Der hört so Massive Attack. So
ja. Zum bisschen, Runterkommen.
So ein bisschen Acid.
Ja,
so ein bisschen,
Trip-Hop war echt eine gute Zeit.
Ja, genau.
Und dann macht
Schade, dass sich Two-Step nicht durchgesetzt hat. So. Was dann, macht Artfu Dodger?
Und sowas. Dann knallt er so ein bisschen Jamiroquai rein und dann geht's einfach los.
Ja, Jamiroquai ist halt durchdrehen angesagt. Ne?
Das war ihm immer etwas zu hart.
Ja, kann er nicht spielen.
Kriegt er Herzrasen.
Und er so, oh, was? Emergency on Planet Earth?
Ich muss los.
Ich werde gebraucht. So, und dann will er eine neue Pulle Shampoos aus dem Kühlschrank holen und kriegt dabei eins übergebraten. Und
zack.
Und das ist so lustig in diesem Film, weil das ist dann die dritte Person oder so, nee, die zweite Person in dem Film, die dann schon eins übergebraten gekriegt und ohnmächtig geschlagen wird. Weil das ja vorher dem Typen der Wache da auch passiert, an diesem Loft in dem Tank.
Aber da war es ja, da hat er ja.
Genau, da war es jemand anders. Jetzt wurde Bond ohnmächtig geschlagen. Und offensichtlich haben einfach alle Leute, die in diesem Film ohnmächtig geschlagen werden, werden dann mit so einem verkrampften Gesicht ohnmächtig.
Mhm. Und behalten das dann auch.
Ja, ja. Der kriegt so ein verkrampftes Gesicht und so, ah! Und so fällt er dann auch in Ohnmacht. Ja. Mit diesem Krampfgesicht. Und das fand ich wahnsinnig lustig, dass alle diesen Quatsch machen.
Aber dieser Handkantenschlag da, ich habe von seinen Namen vergessen, von den Koreaner.
Oddball. So steht's zumindest.
Wie heißt der Oddball?
Ja, so steht's in den Credits. Aber ich weiß nicht, ob sie das im Deutschen, in der deutschen Version auch sagen.
Aber ich glaube doch, Oddball ist so, sagt er auch ein, zwei Mal in dem Film, okay. Wenn er sagt.
Also im Englischen sagen sie, ich weiß halt nicht, ob sie das im Deutschen behalten haben.
Ja.
Aber ich meine, von dem so ein Handkantenschlag, ich glaube, ich würde auch einen sehr Schmerz haben.
Ja, aber wenn man ohnmächtig ist, hat man doch,
erhält doch alles man doch los. Nicht
die Mimik.
Ich weiß das nicht. Nils, ich weiß das nicht.
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Bond dann sogar auch mit dem Gesicht wieder aufwacht. Also,
na, zumindest sieht er sehr verspannt aus.
Ja. Dann ist aber, also Zeit vergangen und dann hat er das Gesicht und dann wacht er erst auf.
Und dann geht er in den anderen Raum, macht das Licht an, indem er den Schalter nach unten macht, woran man erkennt, dass sie in England gedreht haben, weil in Amerika macht man auch oben an und in England nach unten.
Ah ja.
In den 60ern.
Ich habe es an der Klospülung erkannt, weil es rechts rum gegen das Wasser.
Auf jeden Fall sind wir uns alle einig, dass es die teuerste Art ist, jemanden umzubringen.
Ja. So. Aber wie soll das passiert sein?
Ja, das habe ich mir auch schon immer gefragt.
Eine Frau komplett mit Gold.
Also sie wird ja, also die Theorie sagt ja, sie erstickt an dem Gold.
Genau.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist, man will jetzt jemanden mit Gold umbringen.
Ja.
Und man muss den dafür komplett überziehen mit Gold.
Ja.
Aber das Bett nicht dreckig. Es gibt also mehrere Methoden. Jemand stellt sich sehr freiwillig dahin und man nimmt so eine Airbrush-Pistole und fängt so an, nicht bewegen, sonst läuft und so.
Aber da würden, glaube ich, zum Beispiel diese Goldpartikel, die Airbrush-Düsen, schnell verstopfen.
Streichen wir das weg.
Okay. Ja.
Dann haben wir diese sehr schnelle Methode, so ein 20-Liter-Eimer Flüssiggold und Schwung.
Ja.
Dafür finde ich es aber zu sauber und zu glatt, den ganzen Körper.
Total.
Ja.
Und vor allen Dingen ist ja auch das Bett sauber.
Und da sind auch keine Nasen oder so. Nee. Es ist halt wirklich sehr gut.
Ja.
Muss man ja jetzt so ohne Quatsch.
Malermeister gewesen
ist halt wirklich
sein.
Da jemand,
total,
da jemand,
ist einer hinten noch drüber
da zum Schluss. Da gab es einen IHK-Brief.
Ja.
So. Ja. Wie soll das passiert sein?
Also ich glaube,
war es vielleicht doch Suizid, willst du?
Ja, Goldsuizid. Verbreitet damals in den 60ern. Ja. Also für die es leisten konnten.
Ja. Ich glaube, da wurde mit sehr breiten Pinseln gearbeitet. Mhm. Also so.
Aber auch sehr schnell.
So Anstreich.
Oder so Rollen. Ja, du musst ja in die Ecken kommen, dann kommst du mit Pinseln
besser. Oder ist es Goldstaub? Was ja auch, wenn man, also das wäre ja noch so der Erstickungstod. Könnte ja.
Ja, sie muss ja, das Ding ist ja, also sie muss ja eigentlich erst betäubt worden sein, weil sonst würde man ja sagen, komm, halt mal still.
Ja, eigentlich musste
jetzt hör mal auf dich zu wehren.
Ja, ätzend. Eigentlich musste sie ja vorher umbringen, damit sie so still hält und nicht aufwacht.
Übrigens dachte ich auch heute, auch glaube ich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und auch als ich es heute dann wieder gesehen habe und ich werde es wahrscheinlich jederzeit denken, wenn ich ihn wieder sehe, dass das so eine Anmeldung ist für den Evil-Plan oder die böse Waffe, die Goldfinger hat. Also, dass der so eine Waffe hat, mit der Leute so vergolden kann oder Sachen so.
Achso, die aber nie wieder vorkommt.
Wie Mr. Freeze oder so.
König Midas-mäßig irgendwie so. Dass der so eine Waffe hat, wo der einmal so drückt und dann sind die so vergoldet und tot und dann kann er aber auch seinen Baum vergolden oder so. Ich habe immer gedacht, dass das so eine Sache wäre.
Also auch für die Innendeko gut.
Ja, genau. Aber es ist ja dann tatsächlich nie wieder Thema, dass er jemand vergoldet hat oder dass er das macht. Oder
ja, weil sie sich am Set fast umgebracht
hat. Und dann muss man auch sagen, ein sehr früher Tod und in Wirklichkeit für die Handlung, außer diese Rachegelüste, die dann ihm so erweckt werden, aber die ja eher beifällig sind, weil der Ehenauftrag ihn zu beschatten oder ihn zu überwachen.
Man nimmt ihm ja auch nicht so richtig ab, finde ich, dass er ernsthafte Gefühle für sie hat.
Nein, so ernsthaft, wie sie halt Bond haben kann.
Ja, ja.
Ja, und die können ja tief sein und tief empfunden. Aber dafür, dass es sehr früher tot war und für die Handlung nicht so wahnsinnig prägend, wahnsinnig teuer.
Also absolut. Es ist ja ein abgeschnittener Pferdekopf.
Auch früh verschossen.
Sehr früh verschossen.
Es ist ja ein abgeschnittener Pferdekopf. Also es ist ja eine Warnung und ein Zeichen und von wegen, leg dich nicht mit mir an und wie hieß sie, Jill Patsy Sleeps with the Fishes. Also das war ja schon so ein bisschen...
Ja, dafür finde ich aber den zweiten Aufeinandertreffen, um da jetzt mal vorzugreifen, da finde ich Goldfinger zu subtil, als sie sagt, wir sind uns ja schon mal begegnet und das ist das zweite Mal und kommen Sie mir nicht nochmal, also auf dem Golfplatz. So, das war ja. so normalerweise, wenn das das richtige Zeichen ist, dann gibt es diese Fragestellung, als die sich beim Golf wiedersehen, eigentlich nicht.
Das ist ja sowieso, das ist ja wirklich ein Mysterium, was ich mit Bond immer habe, in allen Teilen, dass der seit Jahren überall hingeht und aber auch, also der eigentlich ist er wirklich der schlechteste Agent aller Zeiten. Der sagt auch immer sofort seinen Namen. Auch halt, wenn der irgendwo undercover ist, er sagt immer, wie er heißt.
Er behauptet immer ein Spion zu sein, aber nee.
Ja. Er ist auch immer der auffälligste im Raum und so. Ja. Auch bei Goldfinger, an der Anfangsszene, wo die Explosion ist, alle rennen raus und er geht langsam allen entgegen.
Und vor allen Dingen, also geht's noch auffälliger. Er stellt sich nicht nur vor, sondern er sagt seinen Namen sicherheitshalber zweimal. Ja. Falls jemand beim ersten Mal noch nicht...
Haben alle mitgeschrieben.
Bond, James Bond. Ja. Okay, gut.
Ja. Wie Peter Bond, nur James.
Nee, genau. 0, 0. Nee, pass auf, kommt noch eine Zahl. 7.
Ja. Durchwahl.
Hast du? Nee, guck mal, das wäre jetzt in Deutschland eine 1. Mach da mal einen Strich.
Nee, pass auf, du gibst mir deine Nummer und ich rufe dich an, dann hast du sie.
Oh Mann. Das ist schon so kurz. Mhm.
Also das ist tatsächlich etwas seltsam in seinem Gebaren. Und das macht er ja immer. Und deswegen finde ich es auch immer so interessant. Und das ist hier ja, also Goldfinger hat ja, glaube ich, echt auch viel geprägt, was Bond betrifft. Ja. Ich habe das Gefühl, dass sind viele Dinge da so auch mit das erste Mal so richtig erlebt, die dann in der Serie immer wieder aufgetaucht sind, so an Manierismen. Auch ich glaube, es ist auch der erste, in dem er sagt, geschüttelt, nicht gerührt. Ich meine, das hat er im letzten nicht gesagt.
Das sagt er am Flugzeug, ne, mit Pussy Galore. Können wir übrigens über den Namen der Frau nochmal?
Überhaupt den Namen. Ja. Ich meine, was ist denn schon Goldfinger für ein Name? Ja, was ist das denn für ein geiler Name?
Das sind alles so Kinderüberraschungsfiguren. Naja, genau,
Übrigens also, ganz kurz, weil mir gerade einfällt, mit denen, dass Bond sich ja immer gleich outet und so. Ich finde, das machen aber auch alle Bösewichte.
Ja.
Ja. So, die erzählen auch immer ihren Plan in Wirklichkeit. Naja. Und die sind halt so ganz schnell dabei, ja gut, bin halt der Bösewicht. Genau.
Da kommen wir ja auch später nochmal zu, aber warum man den Gangsterbossen einen 2,5-stündigen PowerPoint-Vortrag hält, um sie danach alle umzubringen, ist halt auch total unklar.
Die haben halt Zeit.
Ja.
Na, vor allem hat er das wirklich so. Er hat diesen ganzen Raum so konstruiert, das muss halt alles mal benutzt werden. So.
Ja, aber wenn wir zu dem Raum kommen, da habe ich auch noch 2000 Fragen.
Auf jeden Fall.
Also lasst uns mal vorwärts kommen.
Genau. Bond irgendwie, Goldfinger bedroht ihn und er beschließt dann so zu ihm hinzufahren und beziehungsweise ihn in so einem Club, wo er Golf spielt, zu treffen.
Genau, da ist er vorher noch bei Q und kriegt sein neues Auto und so und dann fährt er Golf spielen mit ihm.
Und da ist halt klar, dass die beiden sich kennen. Also Bond weiß ja, dass Goldfinger weiß, wer er ist.
Aber, ja.
Ich nehme einen Schluck Wasser.
Ja, aber sie tun so, als würden sie sich nicht kennen.
Genau. Weil sie irgendwie beide anscheinend da dieses Game spielen wollen.
Aber da sind ja nur beide. Also warum, also da ist ja niemand anders außer dieser.
Beim Spiel sagt ja dann auch Goldfinger zu ihm, ich weiß, dass sie nicht hier sind, um Golf zu spielen. Ja. Und dann wirft er ihm ja da diesen Block Nazi-Gold hin.
Sehr schönes Nazi-Gold.
Ja, sehr schönes Nazi-Gold. Er sagt ja, das ist übrigens schön, als Bond vorher bei M ist. Da sagt er doch irgendwie sowas Geiles. Was sagt er über Gold? Achso. M fragt ihn, was wissen Sie über Goldbarren? Und Bond sagt, ich erkenne sie, wenn ich sie sehe.
Genau, Experte. Ja.
Aber muss man mehr über Gold wissen?
Ja, eben. Ja, nö, eigentlich nicht. Da hat M sich einfach auch mit der Frage selber ein Ei gelegt.
Absolut. Trottel.
Ja, und dann spielen sie so eine Runde Passive-Aggressive-Golf.
Ja. Und was aber auch super, das ist total, doch so Benny Hill Golf.
Total.
Ich find's auch,
die sind ja auch so Benny Hill angezogen.
Ja, wirklich. Und sie tricksen sich beide gegenseitig
und
aus.
Und dann dieser etwas ältere Caddy, den Bond bekommen hat mit seinem Trenchcoat und darunter aber ein Anzug mit Schlips.
Wo ich aber warum war der eigentlich so cool? Also woher? Ja. Also die fühlten sich an, als würden die sich schon kennen.
Total.
Und dieses abgekaterte Spiel so total mitmachen. Woher
das Witzige der Caddy mit dem Ball oder so?
Aber der Caddy war doch so ein Agent, oder nicht?
Nee, der war ein Caddy einfach von den. Ja, der war einfach.
Nee, das war so ein alter Bekannter von Bond.
Was?
So. Ja. Jetzt denkst du dir doch jetzt ist aus, der erste nee, Moment in diesem.
Ich drücke jetzt auf Stopp.
In dieser Podcast-Folge. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr.
Nee, das war. Ich weiß nicht, ob es ein Agent war oder war das nicht irgendwie vom FBI? Oder das Golfspiel ist doch in Amerika.
Ich sag nicht, dass es nicht so ist. Ich glaube,
dass
aber
der viel zu viel Humor hat und so ein lustiger Kauz war dafür, dass als das ja so ein
oder war das der Felix Leutner?
Nee, das war Felix nicht, der Felix war es nicht.
Aber es war irgendwie.
Heißt ich Leutner? Ich sag das jetzt die ganze
ich weiß
Zeit.
Gar nicht,
ich
weiß gar nicht.
Aber ich glaube, der ist Felix Leutner mit Nachnamen. Post es in die Comments.
Klingt wie ein Fußballspieler.
Ja. Ja, ja, aber so Felix für ein Ami ist ja auch lustig.
Stimmt. Ja, also ich glaube, das war einer von diesen, was ist das, FBI, CIA, whatever, von diesen Dudes war das einer, der da als sein Caddy mitgekommen ist.
Jedenfalls spielen sie um den Goldbarren versus 50.000 oder 5.000 Pfund in Bar, also quasi der Gegenwert von dem Goldbarren. Und durch einen Trick des Bälleklauens oder Austauschens gewinnt Bond dann und Goldfinger zieht dann sauer ab und gibt ihm dann da auch zu erkennen, wir haben uns jetzt zweimal gesehen, also für mich wäre das jetzt okay, wenn das für dich auch gut wäre so. Und dann,
aber eigentlich steht es ja nach dieser zweiten Bewegung 1-1, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Also ein Rematch ist ja drin, das ist so ein Cage-Match, wäre jetzt nochmal.
Ja, das stimmt. Ja, es ist ja auch, also Goldfinger ist vor allem deswegen sauer, weil er ja weiß, dass er zuerst Bond beschissen hat in einem Golfmatch.
Und dann zurückbeschissen
und dann, wurde. Und Bond ihn deswegen zurückbeschissen hat, wohl wissend, dass er weiß, dass Goldfinger weiß, dass er ihn beschissen hat.
Okay, Leute.
Ganz schön beschissen, diese Situation.
Beschissen. Ja.
Malt mir diese. Malt uns das auch. Und bei der Gelegenheit bringt halt Bond diesen Sender an Goldfingers
Auto. Super unauffällig übrigens.
Ganz unauffällig.
Super unauffällig. Ja.
Also ganz.
Oh, der Kofferraum ist offen. Und,
ich guck da mal rein, vielleicht habe ich da was liegen lassen.
Und wie groß dieser Sender in Wirklichkeit auch ist.
Total.
So, dass er mit einer Hand überhaupt heben kann.
Ja, vor allem, er hat ja auch noch einen kleineren bekommen.
Das also, habe ich überhaupt nicht.
Also, hier ist der normale Sender, wir haben den auch nochmal in klein.
Genau. Na, einen
der ist einer für sich, dass er getrackt werden kann.
Genau, einen, den er woordentlich
Ja, aber er hätte doch den für sich, hätte doch auch ein Auto machen können. Also er hätte doch einfach zwei kleine Sender machen können.
Aber dann kann er den großen, kriegt er nicht in die Fußsohle.
Ja, ja, aber dann hätten sie doch einfach zwei kleine machen können.
Ich glaube, es geht um Reichweite.
Meinst du?
Also, weil dieser große Sender hat 300 Meilen oder so, genau. Haben die erzählt. So.
Aber mit dem kleinen tracken die den doch auch überall. Also das war irgendwie nicht so, ich finde, die hätten ihm zwei.
Das ist jetzt der Punkt bei dir, wo du wandelst.
Die hätten ihm einfach zwei von diesen USB-Sticks geben können.
Das ist der zweite Punkt in diesem Podcast, wo ich mir jetzt nicht übereinstimme. Nee.
Aber wir gucken mal, ob ihr am Ende noch befreundet seid. Es könnte ja in jede Richtung ausgehen.
Aber sicherlich eine der berühmtesten Szenen in diesem Film, der Hutwurf. Also ja. Der ist ja auch oft zitiert, auch in so vielen Slapstick-Sachen und so. Der Hutwurf von
Oddball,
Dim Sung.
Otto. Ich habe immer Otto verstanden.
Ja, aber, nee, aber ich glaube, der heißt wirklich Oddball. Ich bin, ja. Aber so zumindest ist die, klingt so, als wenn er so heißt, ne? Ja. Oddball. Und dieser, mit dem er dann so diese Statue köpft, genau. Sehr beeindruckend.
Ja.
Sehr aber, beeindruckend.
Und Bond wirklich, hat auch ängstlich geguckt.
Übrigens. Ja, war ich kurz erschrocken.
Ja.
Aber seitdem ich diesen Film kenne, frage ich mich immer, das ist doch super unpraktikabel, im Hut, in der Hutkrempe so ein Sägeblatt zu haben.
Ist ja nur ein Stahlring. Man denkt, in vielen Persiflagen ist es ein Sägering, da ist es aber wirklich nur ein geschliffener Stahlring.
Aber mit einem geschliffenen Stahlring kannst du keinen Kopf von der Statue abhauen.
Mit ordentlich viel Drive, Schwung und den Fähigkeiten
von Oddball. Ich glaube, der Cut wäre nicht so sauber. Du könntest ihn so abbrechen.
Hat das geschafft?
Du könntest ihn so abbrechen, aber er hat es geschafft, also muss das angeschliffen sein.
Na, angeschliffen ist er, ich sage ja nicht, dass er nicht angeschliffen ist, ich sage ja nicht, es ist ein Stahlring.
So, ja, ist schon so eine, also kein Sägeblatt. Nee,
genau, ist kein Sägeblatt, aber so ein Messer, so ein genau, Rundmesser.
Genau. Aber das stelle ich mir wahnsinnig, da packst du aus, sie sind dir mal irgendwie einen Hut, oder wenn so eine Frau vorbeikommt, tippt man sich doch immer so an die Hutkrempe, sagt Madam.
Aber
und
die
so.
Krempe geht ja rüber, also er hat ja geschützt sozusagen nur beim Aufschlag.
Ja, aber das, ich glaube, dass da schon öfters was passieren kann.
Wie praktisch ist im Alltag auch ein Revolverhalfter? Also.
Ja, vor allem auch der innere Teil ist natürlich nicht geschliffen.
Heute hier in Pankow.
Von diesem Stahlring. Aber
geht damals zu DM.
Ja.
Ich glaube, dass der innere Teil dieses Stahlrings auch andauernd so am Kopf, so, das ist ja dann sehr steif, dass das auch immer, dass man dann. Dass da
Druckstellen
so,
hat, wie man
sagt. Ja,
ein bisschen zu enges Basecap.
Ich muss ja auch sagen, er wirkt ja auch wahnsinnig unentspannt. Also, ja.
Also ich glaube, dass da auch dann
manchmal. Spricht ja so auch nicht.
Ich glaube, dass da auch so Wunden entstehen, so ein bisschen so, das so aufraut oder so.
Aber ich glaube, er braucht ja nicht sehr viel. Sagen wir mal, also ein Blutstau im Hirn fällt bei ihm jetzt nicht auf.
Nö.
Also Sprachzentrum wird nicht gestört.
Stimmt.
Ja.
Er ist stumm, Oddball ist stumm.
Ist stumm.
Aber übrigens muss man nämlich auch noch sagen, habe ich dann nämlich auch noch überlegt, weil es da auch das erste Mal auftaucht und dann später habe ich es auch wieder gedacht, dieses Hutmesser ist eine der unpraktischsten Waffen aller Zeiten. Der wirft die, dann funktioniert die einmal und dann muss er halt hingehen.
Ist halt kein Bumerang.
Und immer aufheben,
es
fällt
Hund,
ja immer auf den Boden und so.
Ich bin jetzt sofort bereit, ein Listicle zu machen mit den unpraktischsten Waffen der Welt. Platz 2, Nunchakus.
Ja.
Ja.
Also nur gut in Karate-Kid-Filmen, danach nie wieder. auf dem Hinterhof nochmal zur Schule und dann. Ja,
triffst dich meistens selbst.
Dann triffst dich selbst, ja. Klemmt sich böse die Finger.
Dann muss natürlich Platz 3 ein Butterfly-Messer sein.
Ja, auch.
Das sind vor alles so Einwegwaffen.
Ja, sind halt alles so Showwaffen.
Ne? Ja. Ninja-Sterne übrigens auch.
Na. Ja. Alles Showwaffen. In einem Kampf sind die eigentlich alle gar nicht, sind die gar nicht praktikabel. Ich glaube, deswegen hat man das auch bei Kriegen so selten gesehen, dass da einer so Hüte geworfen hat.
Ja, und wie schnell dann auch so eine automatische, also so Maschinengewehr, der all diese Waffen abgelöst hat in der Praktikabilität. So aus der Distanz einfach alle wegmähen, ist halt irgendwie viel geiler als irgendwie.
Und alle noch ihren Hut am Abnehmen.
Oh, wie werf ich den jetzt? Ja.
So wie diese berühmte Indiana-Jones-Szene, wo der Typ mit den Schwertern vor ihm steht und er dann einfach so erschießt.
Aber die Frage ist ja, wie trainierst du? Ist es so ein Ultimate-Frisbee-Typ eigentlich? Also...
So. Vor allen Dingen immer Nackenschmerzen, das ist auch schwer. Ja,
vor allem überleg auch mal, wenn er so ein bisschen so das Frisbee-Mace trainiert und er trainiert mit seinem Hund und wirft das so und der Hund springt hoch, um dieses Hutmesser zu schnappen und dann ist halt der halbe Kopf vom Hund weg.
Wobei man übrigens beim Nacken von Otto sagen muss, er hat zwar keinen Hals, aber er hat einen Nacken.
Ja. Also so, das ist ein einziger Muskel, weil er diese Hutsache auch schon seit der Zehen so durchzieht.
Ja, so durchträgt. Ja. Der Kopf ist halt auch so klein geblieben. Ja,
genau, weil einfach nicht.
Der wird halt immer so in die Schultern gedrückt, weil das so schwer ist.
Auf jeden Fall eine ganz wichtige Szene und ich glaube auch wirklich oft zitiert. Also so mit dem Hut den Kopf abschlagen und abschießen. Ja. Mir fällt jetzt nicht ein einziges Beispiel für ein Zitat ein, aber gefühlt.
Naja, absolut.
Ganz oft gesehen.
Gerade gestern bei Lidl wieder.
Bei DM halt.
Ja. Der hat wahrscheinlich auch wahnsinnig oft so in so Autos so die Nackenstütze aus Versehen weggesäbelt, weil er einen Hut angelassen hat und sich dann hinsetzt und sie zurücklehnt. Ah, oh, Mist, schon wieder. War sie auch in Restaurants sehr ungern gesehener Gast.
Aber
nee, nicht anlehnen.
Aber lass uns mal einen Schritt weitergehen. Die Sekunde, wo Bond dem Oddball noch einen Spruch drückt und Oddball den Golfball zerdrückt.
Ja. Ja. Und auch da Bond erschrocken guckt.
Auch da wirklich so Eisenfaust so, Oddball.
Ach, warte mal, Leute reagieren auf das, was ich tue.
Und jetzt frage ich noch mal, schmerzverkanntes Gesicht, Handkante Oddball. Für mich erklärt sich das nach der Golfball-Szene. Wenn der dich ohnmächtig haut.
Wir kommen später auch noch mal auf so Szene, wo Sachen auf ihn geworfen werden und er überhaupt nicht reagiert. Ja.
Mhm. Also, dass man ein schmerzverzerrtes Gesicht hat, wenn ein Oddball schlägt, das bezweifle ich nicht. Ich bezweifle nur, dass man im Status der Ohnmacht immer noch ein verkrampftes Gesicht hat.
Ich glaube, ich war noch nie ohnmächtig.
Ich bin mal in der 3. Klasse ohnmächtig geworden. Im Museum.
Okay. Goldfinger fährt dann zum Flughafen.
Ja.
Und James Bond verfolgt ihn natürlich. Wir sind in einer Zeit, in der man noch ohne Probleme einfach mit seinem Auto aufs Rollfeld fahren konnte, um sich da irgendwo.
Ja, aber das ist Privatflughafen. Eben. Goldfinger, also das ist ernsthaft ein Privatflughafen.
Aber ich meine jetzt James Bond.
Ja, der hat halt gute Kontakte, dass er dieser Kapitän zu ihm kommt. Ich habe dir einen Flug gebucht nach.
Ja, genau.
Wo auch immer. Achso, nach Geneva.
Ja, Geneva, genau. Und dann fliegt er ihm hinterher.
Aber findet ihr nicht total geil, das ist mir aufgefallen, 1964 ist ein Jumbo-Jet, in dem Goldfinger abfliegt.
Wo hinten das Auto reinfällt, ne?
Genau, ist ein Jumbo. Du siehst ihn abheben und das ist halt ein Jumbo. Ist 64, einer der ersten.
Also auf jeden Fall sehen die Flugzeuge in der Luft alle aus wie Spielzeug. Ja.
Warum wohl?
Dann sind wir jetzt tatsächlich in dieser wahnsinnig wundervollen Gegend mit den Bergen und den.
Auch hier wieder toll fotografiert.
Ja, ganz toll, so von weit und ran und dran. Und dann diese Serpentinenwege mit diesen tollen alten Hotels, die da immer an diesen komischen Ausbuchtungen stehen.
Ja. Und die Häuser sehen heute auch noch so aus. Also eigentlich genial. In Wirklichkeit, so sieht es da ja aus, wenn man heute noch langfährt.
Ja.
Ne?
Das ist ja nicht nur, dass die meisten Hotels verlassen sind und abandoned Tourists hinfahren, um da so geile Fotos zu machen.
Und dann gibt es im Prinzip 3 Ebenen. Eine untere Serpentin. Eine untere, hier wird gerade gebrofistet. Passt einfach mal so. auf einer unteren Ecke ist es Goldfinger und die Kinder ein Kilo Erdbeeren oder was da am Straßenrand.
Ja, irgendwelche Kinder verkaufen irgendwas und ich finde es an sich so niedlich, dass der anhält.
Ja.
Also dieser Impuls, deshalb, der ist mir wirklich sympathisch als Bösewicht. Der fährt Oddball, auch für sich ein unsentimentaler Klotz, man darf es so sagen, ich tue ihm nicht weh damit.
Was sagst du?
Erstmal.
Er könnte ja eh nichts dagegen sagen.
Erstmal hinten Goldfinger schläft im Auto. Wer kennt's nicht? Also wird halt so transportiert und schläft halt so. Da muss er halt so auf, muss kurz mal ruckeln vielleicht, wird wach, sieht Kinder am Straßenrand und sagt so, Oddball, halt mal an, ich kauf mir jetzt hier was auch immer die da verkaufen.
Mhm. Ja.
Das ist doch super sympathisch, menschlich.
Du,
toll.
Vielleicht ist
guter
er
Typ
auch,
einfach. Na,
vielleicht ist er da ja auch öfter und weiß, was sie da verkaufen und hat so Bock.
Vielleicht hat er auch einfach gerade Durst. Der hat ja nichts zu trinken im Auto und auf den Serpentinen, da bist du ja ewig.
Aber so viel menschliche, also ist es nicht super niedlich, wie viele menschliche Bedürfnisse er hat? Er schläft, er hat Durst. So ist doch, macht ihn doch so sympathisch. Auch wie gesagt, dass er halt den Typen am Pool abzieht, obwohl er es ja wirklich nicht nötig hätte, aber es ihm wichtig ist irgendwie. Das ist
niedlich.
Das ist ein niedlicher.
Ja.
So. Und dann.
Ich meine, ohne Quatsch, der will ja nicht mal Weltherrschaft. Die Bonds heutzutage oder die bösen Wächter wollen ja sofort Diktaturen und Weltherrschaften und so. Der will halt sein Goldwert verdreifachen. Das ist jetzt erstmal.
Ja, aber er tötet ja Menschen dafür.
Das stimmt.
Und zwar,
das kann man nicht.
Zumindest hat das vor, also auch am Ende, sehr viel mehr zu töten, als er dann getötet hat.
Ja, aber so, also die reine innere Motivation ist halt erstmal nur Gier. Und die ist ja jetzt erstmal.
Niedlich.
Niedlich. Ja, die ist ja so.
Die tut jeder, der Welt also, ja nicht.
Also in einer Welt, in der Kinder bei mir am Rewe stehen und mich fragen, ob ich Sammelkarten habe, möchte nicht über Gier sprechen.
Du, die Kinder, die da was verkaufen, sind ja auch gierig. Deswegen
auch
fühlt sich Goldfinger denen so nah.
Und Bond und seine Frauen, also ich meine.
Absolut.
Sexgier.
Auch eine absolute.
Vielleicht hat er auch einfach ein Counting einfach auch so, zack, die 20 mache ich voll in dem Film.
Ja, das glaube ich auch. Auf jeden Fall guckt Bond, sieht dann Goldfinger da stehen. Bond hält quasi ein Plateau höher, eine Serpentine höher.
Tolles Bild, wie er
und
steht.
Guckt so auf Goldfinger herab.
Hände in den Taschen.
Total.
Wie Goldfinger da in dieser
auch
anderen Serpentine irgendwas kauft.
Zu werden.
Und dann zoomen wir zurück und sind noch eine Serpentine höher. Und da steht eine Frau mit einem Gewehr und schießt auf Bond.
Ja, denkt man.
Vermeintlich.
Ja, vermeintlich.
Man denkt auch wirklich, sie schießt auf Bond.
Ja, man denkt vor allem deswegen, nicht nur, weil sie tatsächlich auch auf Bond schießt, also der Schuss geht neben Bond in den Boden, sondern weil dann auch Oddball hochguckt, nachdem er den Schuss gehört hat und so wissend lächelt.
Stimmt.
Deswegen,
als wenn es so eine ganz konstruierte Nummer
genau.
war.
Als hätte er gewusst, wo er anhält, wo Bond dann anhält und wo die Frau rumliegt.
Was ja auch die Szene mit den Kindern wieder total konstruiert hätte. Ja, so, ich halte hier an, dass es die Szene.
Aber und was zum Glück ist
die Szene, die herausstellt, auch einfach gar nicht die Sache ist.
Ja, und aber jetzt vor allen Dingen, aber nehmen wir mal an, also Bond denkt ja, es wird auf ihn geschossen erstmal. Ne? Und der Ablauf ist ja folgendermaßen: Es wird auf ihn geschossen, dann daraufhin drängt er sie von der Straße, nimmt sie zur nächsten Tankstelle mit, lässt sie da und fährt weiter.
Ja.
Ich verstehe überhaupt nicht,
dass das kein Thema ist.
Ja, ich verstehe es auch einfach nicht. Ja. Also, weil, wenn er mit ihr quasi nicht weiterreisen will, warum drängt er, also dann, aber was lässt er sie? Ja,
er lässt sie vor allem nicht vorbei und sie hupt auch so, also wenn ich jetzt auf jemanden geschossen hätte, dann verhalte ich mich doch, auch wenn der, vor allem wenn der überlebt hat, dem gegenüber so unauffällig wie möglich in der Hoffnung, dass er mich nicht gesehen hat und dann drängelt sie aber und
drängt sie so auf. Und also ich meine, das Drängeln gab es ja auch schon vorher, ne? Sie hat ihn ja schon überholt vorher.
Ja.
Und wollte, oder er realisiert halt einfach, dass sie halt scheiße geschossen hat. Weil es natürlich gar keinen Sinn macht, sozusagen, dass wenn sie ihn erschießen will, macht es doch gar keinen Sinn, dass sie ihn im Vorfeld schon überholt.
Nee,
auf den Serpentinen, sie kann ja nicht, sie muss ja hinter ihm bleiben, um sozusagen eine Schussposition zu kommen.
Aber sie erzählt ihm erst später, er ist doch später ganz überrascht, wenn er ihr erzählt, dass sie gar nicht ihn treffen wollte.
Genau, ja, weil die Schussposition ist ja, da kann sie ja vorfahren, weil sie ist ja höher als er, sie muss ja vorfahren.
So, aber die fahren runter. Deshalb ist Goldfinger unten, dann kommt Bond. Das ist jetzt übrigens ein Anschlussfehler. Ohne Quatsch, weil Bond lässt am Anfang ja die vorbei. Sie drängen jetzt so, sie lässt sie vorbei.
Ja.
Goldfinger ist aber unten und sie fahren ja runter.
Mhm.
Dann kommt Bond und oben, eine Serpentine höher, steht dann die Frau. Aber er hat sie ja vorgelassen. Das heißt, eigentlich müsste er ja eine Serpentine höher stehen.
Stimmt.
So, Leute.
So. Das nichts Sorry, macht hier mehr
Film.
Sinn.
Der Film ist der mega unlogisch. Mega unlogischer Film.
Krass, Alter.
Und dann schmeißt er sie jedenfalls an der Tankstelle raus und geht, und das fand ich ganz niedlich, mit einem Rucksack auf dieses Gelände von denen, wo er ja seinen Peilsender hin verfolgt hat. Und rennt dann dazwischen den Gebäuden mit einem Rucksack. Das fand ich irgendwie so niedlich, wie er so wie so ein kleiner Pfadfinder James Bond im Rucksack. Ist einfach ein wahnsinnig ungewohntes Bild.
Ja.
Auch ich habe eine Sache, an der ich etwas länger hänge, ihr null, und deswegen können wir weitergehen zu euren Themen. Jeder hat so seine Sache, für mich war es der Hut.
Aber er hat doch irgendwie Equipment im Rucksack oder so, oder nicht?
Ja, ich fand nur James Bond mit einem Rucksack einfach.
Okay. Findet ihr übrigens ganz kurz, weil wir sagen Equipment, da sind wir so ein bisschen, die fand ich immer merkwürdig, diese Szene. Ganz am Anfang, ich musste mal rewind, erste Selector. Szene. Genau, wirklich erste Szene, Ente.
Mhm.
Und er schießt diesen Entehaken über die Mauer.
Mhm.
Den Entehaken.
Den Enter. Schaponiert. Der kam gut. Er schießt diesen Enterhaken über die Mauer und ja. Der Typ da hinten, den er später K.O. schlägt, sieht, wie er ihm rüberschießt und sieht, wie er dann so verankert und denkt so, hör, was soll das denn? In dem Moment kommt aber Bond schon von hinten und haut ihn um.
Ja, weil er, das ist quasi ein Zeitsprung. Also, ach so. Bond ist schon rübergeklettert, hat sich schnell versteckt. Dann
kommt und hat der dann Typ unten nochmal.
Dann checkt der Typ erst den Haken und dann.
Na, aber er sieht ja, wie der rüberfliegt, der Haken.
Ach so.
Nur so, ey, ist mir nur so, hey.
Wir dekonstruieren jetzt diesen Film hier total. Ja.
Du, mir ist da nochmal was aufgefallen mit dem Gold.
Wie stirbt die eigentlich?
Ist das wirklich 5000 Pfund wert?
Kann man das damals übrigens ganz kurz, weil wir, das ist mir auch aufgefallen in der letzten Folge, weil ihr gesagt habt, dass da war Rocky, dass er so eine Million Dollar gekostet hat. Ne? Ja, der war 64, ne? Umrechnungswert, also so mit Inflation heute 7 Dollar, also eigentlich hätte er 7 Millionen Euro, also heute 7 Millionen Dollar gekostet.
Inflationsbereinigt.
So man muss es so berechnen, also heute der Film, der Bond hat auch nur 2,5 gekostet, inflationsbereinigt sind es aber auch 23 Millionen und nein, der sieht nicht immer aus wie 23 Millionen Euro, Dollar.
Aber der Rocky
was
ist ja
dann wieder auch eine Altersfrage ist, so dass die Technik einfach dann noch.
Naja, aber Rocky ist ja 65 und.
Nee, 76.
76? Ja. Ah, okay. Gut, dann ist wahrscheinlich noch weniger Geld, 4 Millionen oder so.
Ja. Ja, der, was bei Bond ja, was da einfach wahnsinnig teuer ist, und gerade auch bei Goldfinger, sind so die Bauten, ne, was die da für Räume gebaut haben. Mhm. Das ist schon echt krass.
Die haben, die durften ja in Fort Knox nicht rein, deswegen haben die sich was ausgedacht, wie das vielleicht drin aussieht, und haben danach von dem Direktor einen Brief bekommen, der ihnen dazu gratuliert hat, dass sie echt richtig gut geraten haben.
Ja. Ich dachte, der sie einfach so, der sie so mega auslacht.
Nee.
Aber vor allen Dingen, aber da werde ich ja als Direktor eher Schiss. Also ich meine, du machst so ein riesen, im wahrsten Sinne des Wortes, Staatsgeheimnis draus und dann kommt so ein Hollywood-Pappmaché. Ja, ist echt schon ganz cool. Also von da aus kann man eigentlich schon ziemlich viel ableiten.
Ja, ja. Also ich würde sagen, dass wir vielleicht lieber jetzt mal umbauen. Ja. Schlösser auswechseln.
Ich möchte den gleichen Innenarchitekten wie bei dem Silo, bei dem Loft. Geile Türen.
Ja. Ja. Was ist das jetzt wahrscheinlich, wo sind wir eigentlich? Das ist so.
Jetzt ist er jetzt ja, überwältigt er doch Bond, oder? Und dann kommt er
nee, nee, genau. Also erstmal ist er in dem Wald und trifft das Mäuschen wieder.
Ja.
Und dann stellt sich ja erst raus, dass sie die Schwester ist von der Vergoldeten. Und dass sie eigentlich versucht hat, den Goldfinger zu erschießen und nicht ihn. Und dann ist er ganz überrascht und sie löst dabei aus Versehen den Alarm aus. Und dann kommen die ganzen Jungs in den Wald gerannt und versuchen, die zu kriegen. Und dann sagt Bond diesen schönen Satz, den ich immer cool finde in jedem Film. Den Kerl kaufe ich mir. Das ist immer so ein cooler Satz. Und dann wahnsinnig viele von den Leuten und dann kommt vor allem diese sehr verwirrende oder Oma mit dieser großen Waffe.
Das ist auch Slapstick. Die Oma am Schlagbaum ist für mich Hotshots.
Ja.
Das ist so wie mit so einem Huhn schießen.
Ja. Also macht auch überhaupt keinen Sinn, dass da so eine Oma sitzt.
Oma?
Ja, und auch wie sie so aussieht. Also sie ist ja auch so super als Oma inszeniert.
Und vor allen Dingen ist es halt, es kann ja sein, dass du bist halt da so in der Schweiz an so einem Bauernhäuschen und so weiter, aber dann hast du noch nicht so einen Schlagbaum. Also so, das
ist
völlig
absurd. Ja, aber das ist doch, die Oma ist doch als Gag inszeniert. Auch. Das soll doch auch ein Gag sein.
Aber wie viele Gags die sich leisten, finde ich halt interessant. Ja. Ja? Ich
find weil ja eigentlich super der Film ja an sich nicht so gaggig wirkt. Nee. Also so, vor allen Dingen aus vielleicht also aus damaliger, für uns jetzt heute schon, aber.
Oder das soll halt den damals so den Status einer Geheimorganisation irgendwie nochmal höher bringen und heute wirkt es halt wahnsinnig lustig.
Dass sie sozusagen so tun, als wären sie nur ein Bauernhof und deswegen da so eine Oma
fahren. Aber dann finde ich den Schlagbaum immer noch total absurd.
Total.
Den sie hochmacht.
Total. Ja, naja, die Hühner, damit die muss beschützen.
Damit die halt nicht durchgehen.
Ja.
Also unten drunter. Also Dings.
Und kurz vor der Oma wird das Mäuschen auch leider mit dem Hutmove erwischt.
Ja.
Und wir haben diese wahnsinnig schöne Schleudersitzszene.
Das stimmt.
Ja, die stimmt. Ich dachte übrigens erstens, dass der Typ höher fliegt. Das wäre irgendwie
ganz gut. Hätte ich auch gedacht.
Vor allen Dingen macht es auch so einen Schleudersitz wirklich keinen Sinn. Weil wenn du einfach nur einen Meter neben das Auto geworfen wirst, dann ist das keine Rettung. Das war ja ursprünglich als Rettung für Bond gedacht, oder?
Nee, das war schon Beifahrer. Das war schon, er hat gesagt, der Beifahrersitz erhebt sich und du fliegst raus.
Ballastlos werden. Ich dachte, wenn er quasi aus dem Auto schnell raus muss.
Ja, das war schon unnötiger Ballastlos.
So wie aus dem Flugzeug. Verstehe.
Dann, er sitzt dann ja meistens auf dem Fahrersitz. Deshalb ist,
ich dachte, es gäbe es für beide Sitze.
Das war nur dieser eine Knopf. Aber die bei dem Hutmove, also der schafft es, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder, Oddball. Oddball, ist das nicht so ein Fellball von so einem Katzenwürgen? Ist nicht Oddball? egal, auf jeden Fall schafft es mit seinem Hut eine marmornde Statue zu köpfen.
Ja.
Die Frau allerdings
haut da einfach nur aus den Socken.
Ja. Haut da einfach nur.
Vor allen Dingen, wo wir gerade wirklich Minuten vorher die gesehen haben, was sein Hut kann. Ja. Und dann gibt es die gleiche Szene später und da passiert das aber genau nicht.
Ja, ja. Ja, es halt einfach wird halt nicht delivered, halt überhaupt nicht.
Ja, und dann eine super seltsame Verfolgungsjagd, die damit endet, dass Bond von seinem eigenen, vor seinem eigenen Spiegelbild ausweicht und in eine Mauer fährt, die schwächste, wahrscheinlich wurden einfach nur Steine aufeinander gestapelt und kein Mörtel benutzt oder
so. Die Theatralik, mit der er auch aus dem Auto rausrutscht.
Ja.
Vor allem, ich dachte, das ist so eine typische Szene eigentlich, wo in dem Fall ja Oddball ans Auto geht und er wäre nicht mehr drin. Also
genau,
das ist so das ja so eine typische Total. Szene. Und dann rutscht er aber so sehr mitleidserregend getroffen ohne Airbag dann da so raus. Das, ja. Das ist nicht der
Bond. Ja, aber diese Idee, also so, dass sie vorher zusammengesetzt haben, ja, wir müssen den jetzt irgendwie ausschalten, irgendwie muss Bond dann da was passieren, dass die ihn gefangen nehmen können, aber wir dürfen die jetzt auch nicht als zu stark zeichnen, damit es immer realistisch bleibt, dass Bond eine Chance gegen die hat. Wer kann den Bond am ehesten ausschalten? Na klar, nur Bond. Und dann deswegen fährt er Chicken gegen einen Spiegel und denkt, boah, der andere ist ja so krass, der weicht mir gar nicht aus. Ich muss ausweichen, verdammt, ich will nicht, aber ich muss. Und fährt dann deswegen in einen Bandrennen. Das finde ich schon ein bisschen, also das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr schwachen Buch- und Regie-Einfall.
Wobei ich ein bisschen zugeben muss, dass wenn ich, bin ja ab und zu mal in Österreich zum um im Tischnee da meine jugendlichen Leidenschaften zu frönen. Und wenn ich da mit meinen das Snowboarden. Aber wenn ich dann mit der Karre fahre und dann Serpentin fahre, und da sind ja ganz oft diese Spiegel, weil du halt wirklich nicht siehst. Und es gibt den einen oder anderen Moment, wo man so, also schon nochmal guckt, da ist man ja selbst. Also es passiert schon. Das würde mich jetzt nicht zu Tode erschrecken.
Aber da ist er ja nicht auf einer Serpentine, sondern fährt auf einem geraden Weg.
Ja, aber das ist eine Häuserausfahrt, wo man halt keine Vorfahrt sieht. Das ist so eine, und er ist halt so ein Typ, der voll auf die SCVO eingibt.
Er fährt
und sagt rechts vor links, so, oh krass, nicht dass.
Übrigens fährt er ja über so, ist ja die Verfolgung sagt, über ein Fabrikgelände. Und falls man, bevor man da mit dem Auto langfährt, wissen will, wo die Autos alle langkommen, dann darf man sich einfach nie dahin stellen, wo Kartons stehen.
Ja.
Weil da fahren die immer durch.
Ja. Das ist ihre Idee. Ideallinie.
Ja.
Ja, absolut.
So, und dann haben sie halt Bond gefangen, weil er halt da einen Unfall gebaut hat.
Und ab jetzt wird's absurd.
Ab jetzt wird's für Bond erstmal super brenzlig, denn er wacht auf und Goldfinger hat ihn auf einen Goldtisch geschnallt.
Hier das erste Warum?
Ja, weil bei ihm ja auch
alles. Warum erschießen?
Ja.
Warum erschießen Bösewichte ihren gutmütigen Widersacher einfach nicht, wenn er schon K.O. vor ihm liegt. Warum nicht einfach dann so sagen, na gut, ab damit in Ententeich. Also so.
Das ist immer die große Frage.
Da geht es dann auch um so eine Machtdemonstration und so ein
und dann zersägt er ja einen Goldtisch.
Also, stimmt.
Aber
vor allem in dem Raum ist auch nichts, also das ist quasi der Raum.
Ja. Und mit einem Laser.
Stimmt, auch wieder so eine Einwegwaffe. Der Tisch, der muss halt weg.
Bond ist breitbeinig auf diese Goldplatte geschnallt und Goldfinger lässt einen Laser langsam Richtung Bonds Sack nach oben schreiten, um Bond sozusagen einmal in der Mitte zu teilen. Ich finde es übrigens auch echt, also das finde ich tatsächlich einen guten, sehr krassen Bösewicht-Move, dass er von unten anfängt. Weil dann ist natürlich die Qual größer.
Ja.
Weil wenn du mit dem Kopf anfängst, ist halt sofort Feierabend. Aber wenn du erst unten da
bist. Ja, vor allen Dingen die Erwartung.
Ja.
Der Qual
da bist du, glaube ich, noch eine Zeit lang dabei, wenn du da unten
bist. Ich glaube übrigens, dass es ein unglaublich geklautes Bild ist. Also so unabhängig davon, dass es ja Anfang der 60er, 64 oder so, ne?
Mhm.
Und wenn man sich die ersten Batman anguckt mit Adam West und so, diese Serie, wie oft Batman schon irgendwo festgeschnallt war damals und so eine Sachen, so ob nun Kreissäge oder sonst irgendwas oder so schwingende Holzbalken oder so, das ist ein ziemlich geklautes Bild irgendwie.
Das ist, glaube ich, wahrscheinlich gibt es irgendwelche soziologischen Untersuchungen, die genau erklären können, warum das damals so ein beliebtes Bild war. Weil es irgendwie dieses Gefesselte und diese
Ausgeliefertheit
irgendwie. Das war, da gibt es sicherlich irgendwie.
Die männliche Dominanz kurz mal gebändigt.
Ja, irgendwie.
Durch einen Superlaser.
Oder eine Riesenkreissäge.
Ja, aber es ist so super unnötige. Inszenierung von ich töte meinen Widersacher.
Aber wenn du überlegst, wie er ja schon angefangen hat, also diese super unnötig aufwendigen Tötungssituationen scheinen ja so ein bisschen sein Ding zu sein. Wie bei der goldierten vergoldeten.
Und auch immer irgendwie was mit, irgendwas mit Gold.
Ja,
immer
klar.
Gold
ist verschwenden. Ja sein, ist ja sein Move. Er hat auch in jeder Szene in dem Film immer was Goldenes an, außer in der einen Szene, wo er sich ganz schnell als so ein General verkleidet, da hat er aber dann eine goldene Waffe.
Ja.
Ist immer Gold.
Ja.
Sag mal, wir sind ja voll über Szene gesprungen, wo rauskam, weil ich jetzt gerade drüber nachdenke, was unterhalten die sich da eigentlich da? Und da lässt er ja sozusagen das Codewort fallen, um sich dann da rauszuretten aus der Situation.
Grand Slam.
Grand Slam, die Steffi Graf Freunde unter uns werden es noch kennen. Und Boris Becker auch. Aber wir lassen eine auch wieder, wo ich logisch nicht mitkomme. Der schmuggelt ja sein Gold in dem Rolls Royce. Der lässt ja den Rolls Royce einschmelzen, genau. Und macht aus die Goldbahn.
Genau.
Können wir mal kurz überschlagen, wie schwer diese Karre eigentlich war?
Stimmt.
Und was die in so Flugzeug, das, und wie behende der damit durch die Serpentinen gefahren. Also, ja. Was für ein unglaublich gutes Auto, so mit 15 total. Tonnen Gewicht.
Ja, ja. Das, und was für ein gutes Flugzeug auch.
Ja.
Also.
Das war wie eine Fracht-Boeing.
Ja, auf jeden Fall. Und alle Passagiere waren sehr leicht.
Wir sehen, da sind hier und da ein paar logische. Die waren damals noch nicht so weit wie wir. Wir wissen einfach zu viel heute. Ja. Internet und so.
Ja, ich glaube auch.
Ja. Das ist übrigens das erste Mal, dass es in einem Film einen Laser gab.
Wirklich?
Ja.
Aber
der erste Laser.
Ich finde auch, dass er den auch ein bisschen zu lang erklärt. Also für Leute wie wir, die wissen, was ein Laser ist.
Wahrscheinlich, weil die da damals sehr aufgeregt waren. Und das war der erste Film mit einem Laser.
Aber da ist ja dann das große Akustisch-Ikone, sagt man bei Akustik auch ikonografisch, weiß ich gar nicht, das legendäre.
Na, Ikone ist schon eher Bild, ne?
Ja, eben. Das legendäre Bond-Zitat, Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die, ist der Dialog in dieser Szene.
Ja. Das ist auch jetzt nochmal auf Sächsisch.
Ja. Wollen Sie, dass ich rede? Nein, Mr. Bond.
Ich möchte, dass Sie sterben. Dass du recht, der Schweckmuckseln.
Naja, und dann überredet er ihn und dann ist er auch plötzlich sein quasi bester Freund. Erstmal zumindest im Sinne von, du kriegst ein richtig geiles Flugzeug, wir machen es dir richtig auf Dufte. Klar, bei mir musst du dann halt in so eine Zelle, also bis du rausgehst.
Naja, bis Pussy Galore auf die Knarre am Flugzeug zieht, muss man ja auch mal sagen. Ne? Und Mai Ling oder wie sie heißt, Milai.
Ja. Ja,
und sie hat auch wirklich so.
Ja, und sie hat auch verschiedene, ich finde gut, dass sie auf verschiedene Guckloch-Situationen vorbereitet ist. Warum? Wenn die eine ausfällt, dass sie sofort.
Da muss man sich doch eine Sache fragen. Auch hier eine logische Nachfrage. Ich glaube nicht, dass es die Normalsituation ist, dass man seinen größten Feind in diesem Flugzeug transportiert, sondern es ist ja die Maschine von Goldfinger. Wozu gibt es diese Gucklöcher?
Ja, naja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht beobachtet Goldfinger da manchmal seine. Naja, aber manchmal ist er vielleicht hinter der anderen Wand und beobachtet seine Geschäftspartner oder so. Sagt, der geht auf Toilette und dann beobachtet er.
Wenn die auf Toilette gehen, also ich glaube, das Goldfinger, der wird da ja auch Geschäftspartner mitnehmen in diesem Flugzeug. Und der ist ja ein Mann, der sehr paranoid ist und immer auf Nummer sicher geht und so. Und deswegen hat er da, glaube ich, um zu gucken.
Ich glaube, ich habe nicht verstanden, wenn er ihn sowieso einsperren will, warum er ihn so luxuriös.
Vielleicht hat er einfach jetzt gar kein anderes Transportmittel gehabt, um den irgendwie darüber zu kriegen.
Pussy Galore hatte Zeit.
Ja.
Genau, und da kommt sie das erste Mal ins Spiel und er fragt sie, wer sind sie? Und sie sagt Pussy Galore. Und im ersten Schnitt des Films hat er gesagt, das weiß ich, aber ich wollte ihren Namen wissen. Und das war dem Studio zu schmutzig.
Das ist überhaupt eine Sache, die mir in diesem Film auffällt, weil das auch sowohl Pussy Galore als auch der Frau auf den beim Pool in Miami in der Szene fragt. Mhm. Er fragt immer, wie weit gehst du eigentlich mit ihm? Also sagt immer, wofür werden sie bezahlt? Mhm. Nur dafür?
Ja, er muss immer dafür. Genau wissen.
Er muss immer so, bist du, also, ja, ich begleite ihn auch, aber nur dafür?
Ja.
So.
Ja, ja.
Alles andere ist okay, aber Sex ist halt, dann fasse ich dich an.
Ich bin so. nur die Pilotin.
Und solange du nicht Sex mit Goldfinger hast, können wir aber total gern Sex mit ihm haben.
So. Ich habe ja tatsächlich das Gefühl gehabt, dass Pussy Galore, sensationeller Name übrigens, dass Pussy Galore so ein bisschen als so eine Art Lesbe inszeniert wurde. Ich hatte das Gefühl, dass diese lesbisch inszeniert ist, weil die auch nur Frauen anstellt. In ihrer Pussy Galore Flight Show fliegen nur Frauen, sie umgibt sich nur mit Frauen. Sie sagt zu allen Typen, sie sagt auch zu Bond irgendwie sowas, ich bin dagegen immun. Als er sie angräbt, sagt sie zu Bond, nee, ich bin dagegen immun, machen Sie mal nix und so.
Ja, das versuchen ja alle immer fünf Minuten.
Als er sie im Flieger angräbt und so. Also ich habe das Gefühl, dass sie versucht haben, so als Fräulein rühr mich nicht an, aber auch so ein bisschen als so.
Das hatte ich gar nicht.
Ich finde auch, dass er trotzdem so. Ich fand sie trotzdem gut Und eindeutig als Love Interest inszeniert.
Ja, auch von Anfang an.
Da hatte ich dann das, also ich hatte dann das Gefühl, klar,
wir finden das nicht.
Ja, also wenn man sie sieht, ist natürlich klar, es geht darum, dass er sie rumkriegt und das macht für ihn natürlich nur noch spannender, dass sie sagt, ich bin dagegen immun, ich habe keine Lust und so. Ich glaube aber, dass ihr das noch nicht so klar ist und dass sie so gedacht ist, dass sie, ich glaube,
sie
dass
kennt sie ihre auf, Sexualität noch
dass
nicht
sie auf Frauen steht und dass dadurch dann das noch größere Mr. Lover-Lover-Feeling erzeugt werden soll, dass man sagt, Bond ist so geil, dass sogar Frauen, die irgendwie sagen, ich stehe da gar nicht drauf, ihm verfallen.
Ich habe das Gefühl, sie ist bloß wahnsinnig treu, sich zuerst sich selbst gegenüber und dann ihren Auftraggebern. Ich glaube, die ist halt wahnsinnig loyal. Also so sowohl auch bei den Kollegen, weil sie sagt ja auch, ja, also genau, bei den Kolleginnen sind die fliegen ja super, ja, ich habe sie auch ausgebildet, so, ne? Also ich glaube, die ist einfach so ein, die ist so, das Geld, ich es, das Lied, ich sing, irgendwie so. Mhm. Ich glaube, die ist einfach so.
Ganz, ganz pragmatisch.
So, genau, die einfach super unnahbar, Job ist Job, geh weg.
Ja. Mhm.
So. Und das sieht man ja auch am ich meine,
dieses. Du denkst sofort, dass sie lesbisch ist, weil sie nicht sofort mit ihm ins Bett gegangen ist, weil es 20 Minuten gedauert
hat. Und er hat übrigens auch, ich glaube, lustigerweise, wenn man das jetzt mal aufnehmen würde, man denken, sie ist lesbisch, dann versucht, gibt es ja diesen einen, wo er ins Auto steigt, nachdem er wieder Oddboy dann sieht, dann muss er ins Auto steigen. Und dann sagt er ja zu ihr, oh Gott, im Kopf nochmal nachdenken, er sagt dann zu ihr, ja, wo sonst übrigens nachdenken, sagt er dann zu ihr, er tötet junge Mädchen, so. Also es müsste sie ja dann triggern so ein bisschen. Dann sagt sie, ja, aber er tötet auch junge Typen und geht dann weg. Also ich glaube gar nicht, dass da so ein, ist eher so ein Job-ist-Job-Ding.
Ja. Ihr habt mich ein bisschen überzeugt, aber nicht zur Gänze. Ich hab da noch
ein gutes Ergebnis spricht ja für uns.
Nein, ich glaube,
AKA Fallschirm, ohne da jetzt zu weit zu.
Ich glaube, dass sie so inszeniert wird, dass sie quasi sich noch ein bisschen länger bitten lässt. Also erstmal finde ich es natürlich, nur weil sie eine halbe Stunde braucht, um mit ihm zu schlafen, dass du vermutest, dass sie lesbisch inszeniert ist, aber klar, der Film ist so ein bisschen aufgebaut, aber ich glaube, sie ist dann halt die er dann wirklich will. Also der eine große Love Interest, der ziert sich ja immer ein bisschen in den Bond-Filmen länger als der andere, weil das ist halt eine besondere Frau.
Ja, aber ich glaube, sie ist, also mindestens bi ist sie. Vielleicht so ein bisschen queer eher.
Ach, jetzt hör auf.
Was ein bisschen für Nier Theory sprechen würde, ist, dass der Name Pussy Galore, als, anders als man glauben könnte, durchaus okay lesbischer Name wäre. Für eine Pussy Galore Party oder so, das könnte
absolut.
Definitiv eine geile
Lesbenclub oder
definitely.
So.
Jungs, ich lasse euch mit diesen Aussagen einfach mal.
Da habe ich die besten Partys erlebt. Ja,
definitiv.
So, und jetzt ist, was passiert dann? Dann wird so ein bisschen kuddelmuddelig in der Story.
Ja, naja, die kommen dann halt irgendwie auf dieser großen Ranch an. Also bis dahin auch noch wie so quasi als Gast. Und dann kommt er aber in diese Zelle, aus der aber auch mega schnell. Aber egal, während er in der Zelle ist, gibt es diese wundervolle Szene, in der Goldfinger sozusagen seine ganzen Geschäftspartner, denen man erzählt, was er eigentlich vorhat. Und es ist so lustig, weil es ist ein Raum voller panischer Gangster. Weil andauernd wird irgendeine Wand geschoben und man hört, ich weiß nicht, ob das auch nur in der Synchronisierung oder so war, aber man hört die immer von, der Billardtisch bewegt sich, was bedeutet das? Und andauernd wird geschrien und dann geht eine Wand hoch. Die Wand, habt ihr das gesehen? Die Tür schließt sich, was ist das?
Dann macht er auch erst, er dunkelt auch erst den Raum ab, um seine Präsentation zu starten. Und dann sagen die, was ist das? Es wird dunkel.
Ja,
und man weiß halt,
hört die immer so aus
und man weiß halt Beamer-Probleme, wie immer, Anschluss funktioniert nicht, VGA.
Aber es ist so lustig, dass egal, was sich in dem Raum bewegt, egal welches Licht sich ändert, alle brechen immer sofort in Panik aus. Ja. Und das ist so lustig, weil die sich dann alle auch immer so krass reinsteigern. Und ich finde es aber auch wirklich gerade, weil diese Szene damit endet, dass er sie alle umbringt, ist es für mich so unklar, was er da für einen Move macht. Und dann ist ja James Bond quasi auch, weil er dann aus dem Kerkerzimmer da irgendwie abgehauen ist, ist dann unter diesem Raum. Und dann sieht man nur, damit quasi Goldfinger so ein bisschen angeben kann mit Licht und beweglichen Tischen, ist da unter ein komplettes Büro mit so ein paar Schreibtischen auch und so Riesengeräten, nur damit er ab und zu was drehen kann. Ich finde es einfach total geil. Das ist echt, ja, nur Zeit und Geld, ne?
Bond ist ja, guckt dann in diesen Raum und sein Kopf befindet sich im Modell von Fort Knox.
Genau. Und er guckt aus den kleinen Fenstern dann zu, was da passiert. Ja, also ich fand es aber super. Ich fand diesen Raum auch schon wieder total geil. Das ist echt, also die große InDesign
Das zieht sich ein bisschen durch, die Frage der Innenarchitektur.
Total.
Ja, aber ich finde wirklich, da haben wir vorhin schon mal angeschnitten, ich finde es auch völlig absurd, dass wenn du halt Leute umbringst, denen halt nochmal echt 20 Minuten PowerPoint erstmal gibst. Mhm. Und dann so, dann hast du Anschlussprobleme mit einem HDMI-Adapter und dann funktioniert es
nicht. Und vor allen Dingen setzt du dich auch mit diesen ganzen dummen Rückfragen und dann so, auseinander.
Ja,
und
dann musst du noch Basenkekse besorgen und Pumpkannenkaffee und dann musst du halt so alles machen.
Wie soll das gehen? Ja, und dann bist du ewig am Erklären und versuchst diese ganzen, und dann
und vor allen Dingen Zwischenfragen.
Ja, und dann streiten die sich ja auch untereinander. Ja. Ich arbeite nicht mit Chicago zusammen. Ja. Okay. Warum?
Ja. Musst du auch nicht. Haha, Spoiler Alert. Aber das ist halt so ein...
Ja.
Warum gibt man sie? Also ich finde das ist so ein bisschen. Ich meine, klar.
Ich dachte, er bringt nur den um, der dann sagt, er will nicht.
Ja.
Und mit dem er dann rausgeht.
Ja.
Aber ich meine, den bringt er auch um. Also wir dürfen uns hier nicht falsch verstehen.
Ja.
Aber warum lässt er den dann nicht auch im Raum mit den anderen? Also das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Dass Oddball dann mit dem losfährt, der kriegt dann so eine extra Umbringen-Behandlung.
Also wir können auf jeden Fall sagen, dass Goldfinger jemand ist, der sich das Töten nicht leicht macht. Der eine seltsam bizarre Vorliebe für extrem aufwendige
und
teure Todesarten hat.
Macht ihn, ich komme zurück, irgendwie wieder sympathisch.
Du magst halt, wenn Leute sich Mühe geben.
Ja, es hat so eine, das ist überlegt, das ist inszeniert, ist nicht irgendwie so ein.
Man will denen auch was bieten.
Es ist halt so, da ist halt so ein Event für alle Beteiligten und da ist nicht so ein, ist halt nicht so ein stupider Amok so, und ich nehme willfährig Tausende von Toten in Kauf, sondern er wird sehr gezielt inszeniert. Und das ist doch erstmal für die reine Kreativleistung.
Und
wer wäre ich, wer das nicht zu schätzen
müsste. Er versucht die Leute auch glücklich umzubringen. Erstmal so eine schöne Präsentation noch, die Aussicht auf viel Geld.
So, und dann, damit erklärt sich auch, warum der Bond in so einem Private Düsenjet einfliegen lässt mit hier, hallo, ich nehme noch Martini.
Stimmt. Und vor allen Dingen, und dann kommt ja Goldfinger.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, ich hab's aber getan, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Kein Ding.
Wenn er da sagt, in dem Film wirklich gerührt oder geschüttet, dann ist das ja in diesem Flugzeug, weil da sagt er das, glaube ich, zum ersten Mal mit dem Martini.
Ja.
Okay, lassen wir uns einmal.
Er geht dann raus mit dem einen, der gesagt hat, nee, ich will hier nicht dabei sein, und trifft dann halt Bond, ist natürlich auch zu Recht super verwirrt, weil Bond ist auch spazieren. Also ist jetzt nicht so hektisch am Gucken oder was mache ich jetzt hier, sondern er guckt so ein bisschen, ja, hinten Pferde, er geht ein bisschen spazieren und so, und dann stellt er die auch vor so, und sagt dann, und da habe ich ein neues Wort gelernt und mir aufgeschrieben, oder das ist zumindest sozusagen, dass der Kollege eine pressante Verabredung hat. Deswegen
ich weiß nicht, was das heißt.
Es pressiert, also eine dringende. Ich habe das sogar nachgeguckt und das Wort gibt es auch, es wurde halt nicht mehr benutzt, aber er hat eine pressante geschäftliche Verabredung. Das fand ich ganz geil. Das habe ich mir aufgeschrieben, ich werde es ab jetzt benutzen. Und
es ist wirklich pressant.
Ja, genau. Kinder. Ich weiß es deswegen, weil ein Ex-Chef von mir immer gesagt hat, das ist jetzt sehr pressierlich, diese E-Mail, bitte schreib die jetzt gleich.
Ist wie, das erinnere ich.
Auch gut.
Ja.
Auch das meint. Egal. Ja,
das
Und was Bond aber macht, und deswegen gibt es wahrscheinlich diese Einzelsache mit dieser Einzelumbringensituation mit diesem einen Geschäftsmann, ist, dass er in dem Auto einen Zettel mit seinem Sender versteckt und auf dem Zettel steht, was Goldfinger vorhat. Und dieses Auto mit diesem Geschäftsmann, der wird dann erst umgebracht und wird dann aber auf die Autopresse gebracht und deswegen in die Schrottpresse. Und dann geht der Sender kaputt und dementsprechend ist auch der Hinweis mürbe, aber Felix ist eigentlich dran gewesen mit seinem Kumpel. Immer noch so oft witzig, ja, auch der ruft schon, ja, der ist bestimmt wieder auf dem Weg zu einem Mäuschen. Also da wird auch überhaupt nicht davon ausgegangen, dass er arbeitet.
War ein richtig enges Höschen. Vor allem hat dann, also Oddball hat dieses Auto mit der Leiche dann in die Schrottpresse gebracht und zu diesen klassischen Schrottwürfel zusammenpressen lassen.
Auch ein schönes, oft zitiertes Bild.
Total, aber anstatt dann auf einem Schrottplatz, der ja nur wirklich der Ort ist, wo so ein Schrottwürfel nicht auffällt, das Ding da zu lassen, nimmt er diesen Würfel dann mit.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden, warum er den mitnimmt.
Hat er vielleicht so eine kleine Erinnerung.
Hat er vielleicht Angst,
daraus macht er eine neue Hutkrempe.
Oder so.
Ja.
Und da ist ja quasi das Gewicht eines anderen Autos hinten dann auf diesem Auto drauf. Weil nur weil das kleiner stimmt. ist es ja immer noch das Auto.
Ja, das ist vollkommen recht, ja.
Das hat mich
wobei, jetzt schafft man,
Physik ist eine Sache, die uns drei sehr interessiert.
Ich hab Physik-Abi gemacht, mündlich, und habe einen Punkt bekommen. So fürs, glaube ich, für richtige Aufsagen meines Namens und Wiederholen der Aufgabe.
Aber schon definitiv einen Punkt mehr, als ich bekommen hätte.
Die Einsteinsche gerade.
Ich habe mein Physik-Abi in Goldfinger gemacht.
Und dann sind wir zurück wieder in der Zelle, wo Bond jetzt etwas intensiver bewacht wird und so ganz niedlich in der Ecke sitzt und traurig guckt.
Ja.
Und da hast du gesagt, oh, sad Bond.
Doch, ist er wirklich sad.
Ja.
Sad.
Ja, sad Bond. Und dann erklärt Goldfinger ihm auch noch mehr die ganze Sache und besteht darauf, dass man nicht Atombombe, sondern Atomgerät sagt. Ja.
Aber ist es vielleicht auch sowas wie so ein bisschen, obwohl das ja eigentlich immer Bond sagen könnte, ich habe ein Atomgerät.
Ja.
Ist es so vielleicht sowas, will der eine Absolution haben oder so?
Der ist wahnsinnig stolz.
Vielleicht
drauf.
Ist es auch sowas wie so, man will ja dann so die unangenehmen Sachen nicht aussprechen. Sowas wie so bei Familien, wenn irgendwie einer in der Familie Junkie ist, sagt man ja, der ist krank.
Sag, der ist Junkie.
Naja, aber so Familien sagen dann, die einigen sich dann darauf, dass man sowas sagt. Und da ist dann auch, da ist er halt einfach so.
Das er ist länger im
okay,
Urlaub.
Okay, ja, es mag eine Bombe sein, okay, mein Gott. Aber lass uns doch Gerät sagen. Ja. Das ist
es
doch
ist
viel
ein
schöner.
Atomgerät. Ja. Ja, und das ist, und dann erklärt er Bond da an dem Tischchen im Garten auch wieder dieses immer, dass er einerseits frei rumlaufen darf, aber dann auch wieder in die Zelle muss. Das ist auch sehr unklar. Aber
diese ganze Sequenz auf dieser Ranch da von Goldfinger ist so lähmend.
Die letzten 20 Minuten finde ich nicht so richtig geil.
Interessant auch diese Drinks, die sehr so hipster-mittelmäßig aussehen, so wie man jetzt einen Drink kriegen würde, so ein Eistee mit so einem
und so. Und dann irgendwie
aber ich glaube, ehrlich, ohne Quatsch, das ist ja aus den 60ern zitiert, also ganz oft auch diese Gläser und so. Ja, ich glaube, das ist eher so, dass Mitte das wieder zitiert, das ist so ein...
Und dann kommen diese zwei Kollegen von Bond auf dem FBI und dann checkt Goldfinger, dass die das beobachten und deswegen lässt der Bond nochmal auf die Veranda kommen, damit die sehen, dass Bond lebt und damit die denken sollen, dass Bond alles im Griff hätte, obwohl
und
Goldfinger
nicht eingreifen.
Weiß... Genau, dann, obwohl Goldfinger weiß, dass Bond irgendwie in seiner
ist doch
Gewalt
so,
ist.
Ich glaube der ehrlicherweise, dass der so einen kleinen Spielpartner da brauchte. So, ich meine, er hat ja alle in der Hand gehabt und jetzt braucht er jemanden, deshalb auch dieses Ranziehen und wieder Abstoßen in die Zelle, so ein bisschen, das ist so ein
On-Off-Beziehung. Ja, und er braucht ja auch dieses auf gleicher Augenhöhe, genau. So, ne? Er hat nur Untergebene sozusagen da und da langweilt sich
in der Hand
so jemand.
Haben, ne?
Und jemand, der vor allen Dingen auch nachvollziehen kann, wie genial sein Plan ist.
Ja, und ehrlicherweise, der Plan ist genial. Also sagen wir mal vom Zielbild her, ich verseuche.
Ihr seid BFFs, ne? Du und
ja, aber der Plan ist ja erstmal genial, vom Zielbild her zu sagen, ich verseuche Unmengen an Goldvorräte. So viel sind es ja übrigens nicht. Ich glaube, so ein Würfel, wenn man alles einschmelzen würde, hätte man so einen Würfel von 17 mal 17 Meter oder so. So groß sind die Goldvorräte ja gar nicht, die es auf der Welt gibt. Und du verseuchst so einen wirklich großen Teil davon, radioaktiv, um dann die Restbestände einen geilen Wert zu haben. Ist jetzt erstmal rein vom Zielbild her ein guter Plan.
Ist okay.
Muss man sagen. Ist doch erstmal, wo man sagt, okay.
Nazi-Gold ist dann viel mehr wert.
Das Nazi-Gold hat er noch nicht gehoben. Das ist ja übrigens, er hat ja nur diesen einen Barren. Die sind ja noch nicht, der liegt ja noch.
Köder.
Ja. Genau. Da liegt bestimmt noch mehr. Kam noch keiner auf die Idee, da mal zu gucken.
Da mal mit dem Atomgerät ranzugehen.
Wie heißt MI5? Wie heißt dieses englische Geheimdienst?
MI5.
Ja, MI5.
Nee, MI6.
Schafft MI6 schafft so ein Barren so rauszuholen und dann nicht irgendwie mal schafft es Loch Ness umzuwühlen. Aber die schaffen nicht so Nazi-Gold da zu heben, von dem sie wissen, dass es davon noch sehr viel mehr geben wird.
Ja, das Sachen heben ist wahnsinnig kompliziert.
Jetzt hast du einen kaputten Rücken. Apropos kaputten Rücken. Sean Connery. Ja. Sean Connery hat sich bei diesem letzten Kampf mit Oddball den Rücken so verletzt, dass er daraufhin viel, viel mehr Gehalt für den Bond danach verhandeln konnte. Wie so eine Art rückwirkendes Schmerzensgeld.
Rückenwirkendes Schmerzensgeld.
Mhm. Genau. Einfach noch als kleines Trivia eingeschreit.
Also, weil es ist nämlich so, die ganze Mission steigt von Goldfinger am nächsten Tag in Fort Knox. Seine Idee ist, dass Pussy Galore und ihre Pilotinnen dieses besondere Nervengift, das er hat, mit dem er zum Beispiel auch da diese ganzen Gangsterbosse alle umgebracht hat, dass sie das großflächig über Fort Knox aus den Flugzeugen versprühen und alle Leute dann sofort tot umfallen und er dann da einfach nur noch reinspazieren muss, dann sein Atomgerät neben dem Gold hinstellt, wieder rausgeht, alles verseucht und der reichste Mann der Welt ist. Das ist ja sein Plan und das funktioniert dann am nächsten Tag irgendwie auch ganz gut, weil nämlich eben Pussy und die Girls darüber fliegen und diese Gasflaschen aufdrehen und alle Leute fallen um. Alle Soldaten, alle Leute, die
sehr lustige Szene.
Um und an Fort Knox stehen, fallen einfach sofort um, wenn die
denkt
Flugzeuge
man.
Über sie fliegen. Ja.
Also umfallen tun sie erst.
Umfallen tun sie. Umfallen tun überhaupt sie. Nicht theatralisch.
Nee. Nee. Einfach.
Und sehr natürlich.
Ja, total.
Gut finde ich, manche sind ja gerade bei so Army-Übungen, wie man sich so durch den Dreck robben muss und so, die liegen schon. Mhm. Für die ist echt am praktischsten.
Total.
Und die
Für
anderen,
die war das ein einfacher Drehtag.
Ja, die anderen bei den Soldaten, finde ich mal gut, die dann so, die gerade so laufen, so truppenmäßig laufen, so, wir sind hier und ihr seid da. Keine Ahnung, was die da immer machen.
Doch, das ist genau der Song.
Das, die ja immer so mit ihren
Gewehren. Wir sind hier und ihr seid tot.
Die ja immer so ihre Gewehre geschultert haben. Wenn die Flugzeuge über die fliegen und die zusammenbrechen, sieht man, dass die alle so aufpassen, dass den Gewehren nichts passiert.
Ja.
Oh, Vorsicht, oder davon haben wir nur 5.
Aber warte, ich fall jetzt genau unten, na Moment, das Gewehr nicht noch
die
auf die andere Seite.
Die müssen wir zurückgeben. Ja. Ja, und dann ja, kommen so die Chefs der Bösen an und noch mit dem merkwürdigsten Geigerzähler-Situation-Dings da der Welt, um zu gucken. Und dann nehmen sie alle wieder ihre Masken ab.
Ja.
Und dann gehen sie rein und, oder wachen die noch vorher wieder alle auf? Also irgendwie.
Nee, dann gehen sie erst rein, stellen die Bombe auf.
Stimmt, Ketten, Bond dran.
Genau, Bond an Bombe.
Super Bild.
Mhm. Ja. Und die Bombe wird aktiviert mit so einem Zähler, auf den du
lass wahnsinnig abgefangen. Lass uns nicht Bombe, sondern sagt uns Gerät.
Das Atomgerät wird aktiviert. Diese Zahlen waren der Hammer. Ja. Ja, diese komisch in diesem.
Ist auch, aber da müssen wir gleich auf den, also wann er die Zeit stoppt, von ich will nicht spoilern, aber
das wird jetzt eine große Überraschung für uns alle.
Wirklich? Darf ich jetzt schon sagen?
Ja.
Also wir sind ja erst noch beim Festschneiden, beim Entschärfen. Okay, dazwischen passiert dann. Egal. Dass er bei 007 die Bombe, also besser kann man es nicht schreiben.
Wer hätte das gedacht?
Ja. Ist mir denn überhaupt nicht aufgefallen. Ist mir jetzt gerade
wirklich klar. Im Ernst?
Ja.
Nein.
Doch.
Ach komm, das ist doch der Gag bei der Entschärfung.
Ja, habe ich nicht geschnallt. Tut mir leid, ich habe heute einen wahnsinnigen Kater, falls das irgendwie hilft.
Aber nee, dann ist ja okay. Dann habe ich ja gar nicht gespoilert. Doch, dann habe ich ja extrem gespoilert.
Nee, aber du hast es ja mir quasi den Film ja noch versüßt.
Ja, okay. Na, auf jeden Fall ist, bis die Bombe entschärft
werden
kann.
Vor allen Dingen, weil ich so fixiert war auf diese Zahlen, macht es noch weniger Sinn, dass es mir nicht aufgefallen ist.
Weil nämlich diese ganze Entschärfung kann deswegen stattfinden und es gibt so viele Probleme mit der Bombe, an die Bond gekettet wird, weil nämlich plötzlich die ganzen Soldaten alle wieder aufwachen und da versuchen reinzustürmen, wo gerade Goldfinger mit seinen Bösen versucht, das Gold zu verseuchen.
Der Trick ist ja, die haben ja nur so, also aufwachen ist ja, würde ja sagen, die sind eingeschlafen, aber das war ja nur Fake. Die waren ja eingeweiht.
Genau.
Das war ja klar.
Die waren nicht nur eingeweiht, sondern die hatten eine Komplizin.
Pussy
Galore hat das Gas ausgetauscht.
So treu ist sie nämlich gar nicht.
Die Pussy hat die Welt gerettet.
Ja. Pussy hat plötzlich andere Interests als Money.
Ja.
Die wollte jetzt nämlich mal richtig
Ethical Standards high halten.
Also kann man so nennen.
Ja.
Ethical Standards.
Er meinte doch, er glaubt, dass sie Muttergefühle ihm gegenüber hat. Hat man ja am Ende gesehen,
Weil
sehr mütterlich.
Sehr, sehr mütterlich, ja. Also, kommt an meine Brust.
Ja.
Na, auf jeden Fall ist dann deswegen entsteht dann quasi ein Kampf zwischen den, den 20 untergebenen Soldaten, die Goldfinger dabei hat, und den 5000 Army-Soldaten, die aber die ganze Zeit ganze Zeit in die Maschinengewehrseifen dieser 20 dieser 20 Typen von Goldfinger rennen. Ja. Und dann so,
ich habe schon gesagt, das ist so wie bei World War Z, es dann am Ende so ein Haufen.
Ja, aber ich glaube sieht man auch bei 300 und so, ich glaube, Leute, die um ihr Leben kämpfen, sind deutlich schwerer zu besiegen, als die 5000 sagen, wir müssen jetzt fertig machen.
Ja, aber die schießen ja auch nur in dem Fall.
Einige von denen haben auch wirklich vielleicht ein bisschen genickert und sind noch so ein bisschen.
Och, Kinder.
Ja.
Oh.
Und dann verkleidet sich Goldfinger auch noch ganz schnell als General und tut so, als wäre er sozusagen einer von den Guten.
Genau.
Ja. Und schafft ja auch die Flucht.
Genau, und schafft dadurch
indem er 5 Soldaten in den Rücken schießt.
Und zwar mit 2 Schüssen.
Lassen Sie, und das ist nicht cool. Da muss man wirklich sagen, also wir wissen ja, dass du einen Goldfinger-Crush hast mittlerweile,
wir wissen auch, ihr seid BFFs und das ist auch okay.
Aber das ist nicht cool. In Rücken schießen ist nicht cool.
Also, da muss man ja, erst.
Er hat es ja sehr originell gemacht. Er
war sehr originell und dann muss man auch sagen, also, wenn man mal jetzt mal sagt, wie viel er vorhatte zu töten und wie viel es am Ende ja dann nur sind durch diesen Schuss im Rücken, finde ich das okay. Ja, also der Plan war
durchaus. Und das ist mir persönlich am wichtigsten, dass du das okay.
Also, man muss ja schon sagen, ich meine, die Soldaten kommen ja noch gut weg, da hast du. Kollateralschäden sind es in dem Fall ja nicht, weil es sind ja Soldaten. Und ehrlicherweise, wer Soldat wird, der weiß ja auch, was ihn erwartet. Ja. Vielleicht jetzt nicht in den Rücken geschossen werden von so, aber grundsätzlich ist es jetzt nicht total überraschender Abgang.
Auf jeden Fall ist dann in dem Goldraum in Fort Knox, wo Bond noch an die Bombe gekettet ist, kommt der Typ rein, der Bond an die Bombe gekettet hat, wird von Oddball erschossen oder über Gelände geworfen, weil er nämlich durchdreht.
Ja, aufs Gold drauf. Auf die Gitter.
Aufs Gitter. Und dadurch kommt Bond an den Handschellenschlüssel und kann sich befreien von der Bombe und muss jetzt natürlich gegen Oddball kämpfen.
Aber wie geil ist, Oddball durchdreht und einfach so wild um sich schlägt.
Ja.
Und einfach so verbündet auch einfach umnietet.
Genau. Also Oddball ist langsam irgendwie so loose.
Ja, das war ist er ja übrigens nie in dem Film.
Was?
So loose kennen
und nee, überhaupt so, nicht. Nein, der war immer. Und aber das ist halt dieser ständige Druck
auf sein. Diese Metallmanschette um den Kopf.
Ja.
Naja, dann geht der große Fight zwischen beiden los. Es ist irgendwie klar, dass man mit Schlägen Oddball nicht gut beikommen kann, weil der die alle.
Oder auch mit Goldbarren bewerfen wird auch versucht.
Und sein Bein festhalten.
Ja. Du kommst hier nicht weg.
Haut irgendwie alles nicht so gut hin. Aber. Was auch anfangs schon erwähnt, dass der große Nachteil von Oddballs Waffe kommt wieder zum Tragen.
Ja.
Nämlich, dass die, wenn er die einmal geworfen hat, die dann erstmal da hinten liegt und nicht mehr bei ihm ist, denn da kann Bond sie sich schnappen und Oddball mit seinen eigenen Waffen fast schlagen. Also er wirft dann den Hut in so Rohre und Oddball geht hin, um sich den zu holen und dann setzt Bond die Rohre mit einem offenen Kabel unter Strom und Oddball wird gegrillt.
Sieht cool aus, ich finde es sieht super cool aus. Wie, weil die Rohre werden so ganz leicht lila und an den Stellen, wo er sie berührt, gehen dann auch so Flammen und so. Ja. Dafür, dass der von 64 war, fand ich, sah das cool aus.
Ich finde auch, dass es cool aussieht.
Cool gestorben.
Ist ja sowieso, bei Bond sind ja immer quasi, es gibt ja immer die Oberbösewichte und diese sozusagen die Kampfbösewichte oder wie man es nennen will.
Doch, doch, das ist
die,
der offizielle
Die großen Begriff. Finalfights sind ja immer andere als gegen
Und jetzt mal kurz eine ethische Frage, ja? Wirklich mal.
Von dir jetzt?
Ja.
Das ist ethische Frage.
Naja, ihr werdet sehen, woher die kommt, ja? Ist es ethisch schlimmer, mit zwei Kugeln fünf Leute in den Rücken zu schießen oder jemanden zu grillen am Rohr mit Strom? Sorry, übrigens das zweite Mal grillen, den Heizstrahl in die Badewanne werfen in der Szene 1, auch schon hässlicher Tod. So, und jetzt kommt ihr mit dem Rücken schießen.
Das ist eine Sache von ihm, diese Grillsache.
Strom,
großer Barbecue-Fan.
Strom
ist dein
Ding.
Ja. Sowieso
Strom,
sein.
Wasser.
Ja.
Strom. Ja, und da grillt er Oddball. Gibt es eigentlich nicht so ein Poster mit allen diesen Bösewichten, Oddball, Beißer,
Die sind aber auch alle so gleich, ne?
Diese tollen Figuren, die bei Bond da immer irgendwie, Götz Otto.
Der Otto.
Oder diese Frau, diese Russin, die in GoldenEye, Pierce Brosnan da so in die
Grace
Zangen.
Grace Jones auch.
Famke Janssen ist es, glaube ich, ne?
Grace Jones.
Stimmt, oh, Grace Jones, auch super.
Oder hier der tanzende Bootmörder.
Genau, der tanzende Bootmörder. So wird er genannt.
Nee, ist er im wahren Leben.
Ach so. Ach, du meinst Robert Wagner?
Nee, sein
Christopher Walken.
Ja, genau.
Ja, aber Christopher Walken ist ja in A Few to Kill der Oberbösewicht. Ja. Das ist ja quasi
so,
der Goldfinger.
Stimmt.
Und Grace Jones ist da ja quasi der Oddball.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, dann ist Oddball endlich auch besiegt. Der scheinbar Unbesiegbare ist besiegt.
Und das ist eben der Kampf, wo sich Sean Connery so krass am Rücken verletzt hat.
Ja. Und dann versucht er, die Abdeckung der Bombe mit zwei Goldbarren zu öffnen. Und man hat wirklich, also Bond wird uns in den ganzen Film als Macher gezeigt, als starker Typ, als Typ, der alles kann, der sich nicht so schnell unterkriegen lässt.
Der sich einfach nichts scheißt.
Erfindungsreich und so.
So und auch so ein Vorläufer von MacGyver
und,
so ein bisschen.
Und wie jämmerlich lange der braucht, um mit zwei scheiß Goldbarren diese dämliche Kiste, die wirklich beim Angucken schon auseinanderfällt, irgendwie zu öffnen, ist wirklich
unwürdig. Ja, aber das hat auch immer durch. Der hat halt eine Hardcore-Beinfight mit Oddball durch.
Ja,
ans ein oder andere Bein muss er halten. Schöne Handgemenge, ein schönes Gerangel.
Ja.
Der ist einfach durch. Der psychische Druck ist ja auch Hammer.
Ich war durch und ich habe nur auf der Couch gesessen.
Er kriegt die Kiste auf und steht dann vor der Bombe wie ein Ochs vom Berg. Er klappt die Bombe auf und denkt, scheiße, welches Kabel muss ich jetzt durchschneiden? Muss ich hier irgendwas anhalten von den Sachen, die sich drehen und so? Wahnsinnig viele Elektronik und so. Und dann kommt ihm halt sein FBI-Kumpel in letzter
Sekunde ein anderer.
Retten zur Hilfe.
Weil Felix
ist
kommt
nicht
dann.
Felix. Ja, ja.
Nee, aber der Typ, der den Schalter übrigens einfach ausmacht.
Ja.
Wer ist das?
Ist das, aber
der
das
Caddy.
Ist doch der Caddy.
Ach so. Nee.
Ja.
Nee.
Doch.
Aber jetzt habe ich
nee,
ja.
Nee, der
ich
Caddy
ja auch
sieht ganz
gesagt,
anders
aus. Ich weiß es nicht.
Nee, das ist der
ich
Caddy.
Krieg das jetzt raus.
Schreibt es in die Kommentare.
So, und dann ist die Bombe, hält dann an bei 007.
Sorry übrigens, das ist nicht aufgefallen.
Die Welt scheint gerettet, alle sind froh. Die Bonds FBI-Kontakte sagen eben, naja, Goldfinger konnte abhauen, aber unsere Männer sind ihm auf den Fersen, den kriegen wir schon. Danke, dass du uns geholfen hast. Komm, wir fliegen dich nach New York und dann kannst du da noch Urlaub machen und nach Hause.
Und wie es der Zufall so will.
Ja.
In dieser Flugmaschine.
Wahnsinniger Zufall.
Wirklich irre.
Also, wer hätte das gedacht? Ist nicht nur Pussy Galore die Pilotin, sondern Goldfinger ist in dem Flugzeug.
Juhu.
Und Bond sagt zu ihm, und er bedroht Bond mit dem Revolver. Und Bond sagt, ich würde in so einem Flugzeug nicht schießen.
Was er auch das zweite Mal schon macht, weil es hat er nämlich beim als Pussy Galore ihm mit der gleichen Knarre.
Er sagt ja zu ihm, ich würde hier nicht schießen. Das habe ich auch schon Pussy Galore gesagt.
Ja. Oh, Odd Job heißt er. Odd Job.
Genau, Odd Job. Das habe ich auch schon Pussy Galore gesagt. Aber
schön, dass das am Ende dieser, weil wir nähern uns dem Ende.
Ja.
Jetzt sagen wir, das ist Odd Job.
Aber Goldfinger scheißt natürlich darauf, was Bond ihm, wie Bond ihn belehren will. Von dir lasse ich mir gar nichts sagen. Also fast, eigentlich ist Goldfinger so eine Art Sohn von, pubertierender Sohn von Bond.
Wie sympathisch.
Von dir lasse ich mir gar nichts sagen.
Jeder hat das Recht auf
Revolution. Und Bond ist ja so ein bisschen, solange du deine Füße unter meinen Tisch.
Ja.
Und Goldfinger ist aber so, nee, von dir lasse ich mir gar nichts sagen. Und schießt und wird dann durch den Unterdruck, der sofort entsteht, aus dem Fenster, aus dem Minifenster gesaugt.
Ja. Guter Abgang.
Guter Abgang.
Ja.
Guter Villentod.
Und dann kommt es ja zur Vollendung, also kurz bevor die, also jetzt muss ja auch noch was passieren mit Pussy Galore und Bond, die sind ja auch noch in dem Flieger, sind auch dabei abzustürzen, weil Unterdruck ist halt doof für so eine...
Lässt sich nicht mehr kontrollieren, die
Maschine. Für so eine Druckkabine. Das Unterdruck ganz doof. Das heißt, die müssen abspringen, bevor das Ding zerschellt. Und sie tun es.
Ja.
An einem Fallschirm.
Ja.
Und sie landen.
Richtig.
Und wir sind beim Grand Finale, richtig? So? Also,
wir sind schon fast darüber hinaus, im Grunde genommen.
Bei der letzten Szene. Je nachdem, was das Grand Finale ist. Absolut. Wenn man sagt, das Happy End, im wahrsten Sinne des Wortes, ist das Grand Finale. Ja. Man hört so einen Rettungshubschrauber, jemand, der sucht und sagt so, oh, das kann warten.
Mhm.
Und er zieht den Parachute, den Fallschirm über sich rüber.
Und wir wissen alle, dass darunter innerhalb von 30 Sekunden 5000 Grad sind.
Ja.
Wie so in einem Zelt.
Aber nur, weil es so verdammt heiße Atmo ist.
Genau, absolut. Wegen der Muttergefühle.
Ja. Und Pussy und Bond ziehen sich zurück und dann wird eingeblendet. Das war the end.
Ja,
aber, the end of Goldfinger.
But James Bond will be back in
Thunderball.
Thunderball.
Was für ein geiler Cliffhanger. Das ist ein guter Film. Ich finde den, ich habe mich da auch so ein bisschen nochmal eingelesen und so. Die sagen auch alle, das ist so mit der einer der besten, wird immer unter den Top 2 gehandelt und bei vielen Ranking-Aus ist es der beste.
Steven Spielbergs Lieblingsbond.
Ja, und weil ja auch alle sagen, das ist wirklich die Blaupause von so wahnsinnig vielen Bonds, dass da halt so Schema, da muss man schon recht geben, dass so das eigentlich, wenn wir schon sagen, es gibt den Oberbösewicht, dann gibt es immer den Co-Bösewicht und so, das zieht sich ab da ja komplett durch irgendwie, absolut. Ne?
So. Ich hab auch so, weil wir haben ja die ersten beiden geguckt, Dr. No und Liebesgrüße aus Moskau, und da fand ich noch nicht so viel wiedererkennbar. Da gab es noch nicht so diese ganzen Bond-Insignien, die man ja so kennt.
Ja, es war noch so, man hat so richtig gemerkt, dass die noch nicht genau wissen, was der so sein soll.
Genau. Und ab da jetzt, ab da wurde es totaler Comic. Also weil den Namen Goldfinger, Pussy Galore, die Laserwaffen, die ich vergolde, Frauen werden schwanger, sie zu töten,
weil er an ihnen vorbeigeht. Genau,
also das ist halt Comic alles. Und das war da zum ersten Mal so klar. Auch geschüttelt, nicht gerührt irgendwie. Es gibt den Bösewicht, gegen den ich kämpfe, und dann noch den Oberbösewicht, den ich irgendwie noch loswerden muss. Das ist da alles angelegt. So,
ich frage mich ja die ganze Zeit, ob wir diese Comic-Artigkeit, weil ich mich wirklich frage, weil es wirklich teilweise ja richtig clownesk und slapstick-mäßig auch wirkt, aber ob wir das unterstellen. Also ob das so eine Draufsicht ist, die wir jetzt haben, mit so wahnsinnig vielen Zitaten.
Aber ich weiß nicht, ich finde, dass die Musik das schon sehr unterstützt hat.
Naja,
also dann auch diese, zum Beispiel erinnert euch mal an diese eine Szene, wo er mit Pussy Galore im Stroh kämpft.
Ja.
Das ist doch pures.
Benny Hill gibt es ja, das Golfen ist ja auch Benny Hill.
Und dann wirft er sie auch so wahnsinnig weit, und da wird auch ganz oft vorgespult, so, damit die Szene so ein bisschen auf. Und man sieht es aber einfach, das ist auch klar, dass man es sieht. Also, es wirkt schon so ein bisschen witzig zwischendurch. Keine Ahnung.
Ich glaube, ich finde, es war ja auch immer eine Spezialität von Bond. Das
sind ja eher die jetzigen nicht mehr lustig.
Naja, ein bisschen ironisch sind die ja teilweise schon, also mit
Daniel Craig
und so, die nehmen sich alle nicht mehr so super ernst. Also
was Bond ja immer, was das Besondere an Bond immer war diese Härte gepaart mit so Comic Reliefs. Das war ja wirklich Bond. Und deswegen glaube ich schon, dass bei Goldfinger viele der Sachen, die wir als Gag empfinden, auch als Gag gemeint werden. Also die Oma mit dem Maschinengewehr war 100% ein Gag.
Mhm.
Und so. Also das ist schon, glaube ich, auch so gedacht gewesen. Und das war, glaube ich, auch für damalige Verhältnisse neu, weil wenn man sich so irgendwelche Filme, Krimis oder sowas aus der Zeit anguckt, da ist ja alles immer sehr bleiern, sehr schwer, sehr lebensbedrohlich und so. Und dann kam das und war so wahnsinnig überdreht, aber halt total aufregend. Mit diesen Erfindungen auch bei Q und so. Das ist ja, das ist ja so das, was
Bond ausmacht. Der Typ, der da auf den Hintergrund so geschossen wird.
Ja, genau. In Parkuhren, wo dann so Gas rauskommt.
Bei den Typen, auf den er im Hintergrund so schießt, da mit so einer, dass er kein Querschläger, der macht halt nur auf und hat den Brustkorb.
So. Ja, und auch nicht mal hier so ganz bis an die
und dann
Seiten.
Sagt auch noch, und dann sagt man noch so, ja, die Weste hat noch Fehler.
Genau.
Ich so, okay, dann nimmt auf jeden Fall sofort eine vollautomatische Waffe.
Und und auch einen richtigen Menschen, absolut. Macht das mal in Ruhe noch. Ja, genau. Also der Typ kriegt hoffentlich ein sehr gutes Gehalt.
Genau. Er ist halt einfach mit Leidenschaft dabei.
Ja, und auch immer diese, auch das, natürlich immer eine Q und Bond irgendwie. Ich fände es schön, wenn sie mir die Sachen diesmal heil wiederbringen würden.
Ja, das ist natürlich
so.
der Running-Gag, der da so etabliert
ist. Also das ist schon, das ist da schon alles so angelegt. Und das finde ich irgendwie, deswegen ist das natürlich auch einer der beliebtesten, weil der auch das erste Mal irgendwie auch so aufregend war.
Ach, der fetzt ja auch, der sieht auch toll aus und so, der hat
ja,
so
ganz viele Sachen. Ja, ich finde es einen echt guten Bond. Also es ist so einer, man hat ja bei Bonds, ich so ehrlich, so richtig Bond gucke ich, kann ich so, man denkt immer, ich habe immer alle gesehen, aber immer nur so Zapping-Moments. Also wirklich, ich glaube, ich bin noch nie ins Kino gegangen für einen Bond oder vielleicht GoldenEye oder so. Oder was war das mit dem Hotel Atlantic, das mit Pierce Brosnan?
Das ist GoldenEye.
Das ist GoldenEye. Ich glaube, das habe ich, das war mit der Zeitung. Ich glaube, das war...
Nee, das war The World is Not Enough.
The World is Not Enough, stimmt. Oh, ja. Die Zeitung heißt The World und das...
Genau.
Das ist, und den habe ich, so glaube ich, im Kino gesehen. So einfach nur, weil... Atlantik und so ein bisschen spielt in Deutschland, da fliegt ein 7er BMW durch die Scheibe, guckst du. So?
Hast du das auch zu Hause dich so abgemeldet? Mit dem?
Ja, also ich gucke. Ja, nee, aber, ich glaube, den habe ich im Kino gesehen, aber ansonsten so Bond würde ich, glaube ich, nicht mal einschalten, weil es kommt der. Also es ist eher so kollaterales Gucken. Gucken.
Ich gucke den so, ne, genau, wenn der so auf Netflix oder Amazon Prime ist, so gucke ich den, weil die sind ja kurzweilig. Ja. Aber jetzt, dass ich extra aus dem Haus gehe.
Aber den, glaube ich, den habe ich bewusst geguckt. Den Dreier, der war irgendwie so. Hm. Oder der ist mir jetzt so präsent, weil man den wahrscheinlich am meisten auch geguckt hat. Also die Mucke des Simons, das finde ich immer noch das absolut präsenteste.
Also ich liebe die. Ich gehe da auch immer ins Kino, wenn die laufen.
Ja, seit ich mit dir zusammen bin, ich wahrscheinlich
auch. Ah, Daniel Craig finde ich auch wieder super. Also ich den finde ich auch. Der ist ein geiler Bond. So.
Ich mag den auch total gern. Der hat zwar immer dieses Duckface, aber ansonsten...
Ich bin gespannt, wer als nächstes kommt. Jetzt hat ja, das fand ich so geil, Pierce Brosnan fordert, dass Tom Hardy der nächste Bond wird.
Ja, und Pierce Brosnan ist ja der James-Bond-Präsident, oder was?
Okay, genau. Gerade er muss das ja bestimmen.
Nee, ja, ich weiß, wen du meinst.
Idris Elba,
ja.
Genau.
Den fände ich sehr geil.
Aber ich glaube, der wird doch hoch gehandelt dafür. Also
ja,
glaube,
aber...
Der war doch schon, als Daniel Craig jetzt gesagt hat, er macht es nicht, war das doch eigentlich schon so der...
Aber so weiß man ja immer nicht, wie offiziell es ist, wenn zwei Zeitungen das sagen. Ne?
Aber ehrlicherweise, ohne Quatsch, jetzt mal im Sinne von, was wir gerade so Diversity-Diskussion und so, das ist, ich glaube, das ist ein No-Brainer, dass man das macht. Also weil das halt so eine Öffnung darstellen würde, die übrigens auch ja total legitim wäre zu tun. Also.
Ja, total.
Also ich fände Idris Elba gut. Wenn es ein Weißer sein muss, fände ich auch Tom Hiddleston super.
Ja.
Der wurde auch eine Zeit lang gehandelt.
Okay.
Loki aus den Avengers, der den Loki spielt.
Avengers, ich habe jetzt, wer ist ein Loki?
Der Bruder von Thor.
Ah!
Naja, auf jeden Fall, Tom Hiddleston wird auch als Bond gehandelt. Den fände ich irgendwie auch cool. Und ich finde
ihn auch total niedlich.
Und ich muss sagen,
ich weiß nicht, ob das
Pierce Brosnan, der Bond-Präsident, Tom Hardy fände ich so scheiße als Bond.
Ach, Tom Hardy, dann wird es so ein Fight Club Bond.
Ja, ich weiß auch nicht.
Ich liebe Tom Hardy.
Das hat man bei Daniel Craig am Anfang ja auch gesagt, dass der so ein bisschen zu kernig ist, zu muskelig und zu
wenig Gentleman.
Ja. Aber Daniel Craig
hat. Und der war auch der Erste, der gesagt hat, ich scheiße auf diesen Satz, gerührt und nicht geschüttet. Wer bin ich denn?
So. Daniel Craig ist auch kein Gentleman.
Geschlagen und nicht geprügelt.
Ein Gentleman kann der nicht so gut, aber der hat, ich finde, der bei Daniel Craig fand ich gut, dass der so, der wirkt nicht so übertrainiert. Der wirkt so super trainiert, aber so für seiner Körpermasse entsprechend und seine Körpermaßen entsprechend.
Also wie Tom Cruise und so.
Ja, und irgendwie so wirkt der noch so verletzlich. Und das fand man
ja
dann
so immer sehr richtig.
Ja, ja.
Und Tom Hardy ist ja einfach nur so ein, Tom Hardy ist halt so ein Fleischberg.
Ich liebe ja Tom Hardy seit Peaky Blinders wieder, aber als Bond sehe ich den auch nicht.
Na.
Gut. Kinder? Fazit, Aston Martin hat nach dem Film, in den 2 Jahren nach dem Film, einen 50%igen Anstieg an Verkauf gehabt.
Aber es sind ja dann 150 Autos mehr, oder?
Genau.
Okay.
Und hatten sich geweigert, denen die Autos zur Verfügung zu stellen. Sie mussten einfach zwei kaufen. Und das
war, die sind ja auch super teuer. Also
erst ja, super, aber danach hatten sie teuer. Nie wieder Probleme, eins zu kriegen. Und was ich auch noch lustig fand, für Leute, die den Film vielleicht nochmal gucken wollen und ein bisschen genauer hingucken wollen, ist, dass James Sean Connerys Frau ihm verboten hat, für den Dreh seinen Ehering abzunehmen und er deswegen ein fleischfarbenes Band um den Ring trägt und man sieht das ab und zu.
Ist aber sehr lustig.
Das ist deine finale Trivia. Und jetzt natürlich die Frage, wobei man es, glaube ich, schon ahnen kann, würdet ihr den Film weiterempfehlen?
Ganz eindeutig. Also jetzt einfach nur so für so einen ganz kurzweiligen mit
wenn dich jemand fragt, ich habe noch keinen Bond gesehen,
ja, soll ich den, dann den? Ja, nimm den, weil der ist halt so ein guter Einstieg und der erklärt dir, wie Bond funktioniert.
Ja, ah. Also, er ist ein Tacken langweilig, muss man sagen. Man muss ihn schon gucken wollen, finde ich. Also wenn man sich für Bond und die Story von Bond interessiert, dann ist das auf jeden Fall sehr interessant, den zu gucken. Wenn
man darf halt nicht damit rechnen, dass es so ein Film ist wie heute, so ein Bond.
Genau,
ist
aber, wenn ich jetzt zum Beispiel meiner Tochter, die ist 17, wenn die sagen würde, ich würde gerne mit Bond anfangen, was soll ich dazu erst gucken, würde ihr nicht
gut. Aber du würdest auf jeden Fall Daniel Craig ja zeigen.
Ja, wahrscheinlich würde sie wahrscheinlich kennen und ich würde dann sagen, ja, dann würde ich wahrscheinlich
so der hat ja auch eine ganz andere Geschwindigkeit, so. Das ist ja so für die
Jugendlichen. Aber das ist ja in Wirklichkeit für uns ja auch, ich glaube, das ist ja auch nur die Reminiszenz so ein bisschen. Wenn man sagt, der ist weiterempfehlen und genau mit dem Hinweis, also das ist, was es ist. Es ist jetzt kein Blockbuster, ist kein geiler, ist halt lustiges Popcorn-Kino, wo man drüber lachen kann, dass es halt wahnsinnig viele Anschlussfehler gibt, zum Beispiel. Sowas.
Und ich hab ihn ja, wie gesagt, heute zum ersten Mal gesehen. Ich fand ihn auch super, aber natürlich auch mit dem Blick, mit dem Blick, dass wir jetzt hier einen witzigen Podcast drüber machen und zweitens mit dem Blick, dass man ja weiß, wo der herkommt und dieses ganze Umfeld so kennt. So. Ja. Aber so, ich glaube, als 17-Jährige hätte ich den super langweilig gefunden.
Aber ich glaube, ich habe ihn mit 6 gesehen, da fand ich ihn aufregend.
Aber als 17-Jährige 1964 ist natürlich nochmal ein ganz anderer Hebel.
Das stimmt. Mhm. Ja. Aber da wäre ich so sauer gewesen, dass er die Beatles beleidigt. Ich hatte als Kind übrigens diesen Aston Martin als Spielzeugauto. Ja. Mit diesem, und da konnte man auf Knopfdruck diese Scheibe hinten auch hochladen.
Ach, cool.
Das war cool.
Ja, super.
Das nur dazu, deswegen droppe ich jetzt den Stift.
Ihr Lieben.
Das war toll.
Schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Wir freuen uns immer total, dass du hier zu uns gekommen bist.
Sehr gern.
Und Wein mitgebracht hast. Du bist, glaube ich, der erste Gast, der was mitbringt. Das möchte ich hier auch für die folgenden Gäste.
Ja, ich darf dich gerne etablieren.
Ja, das ist überhaupt kein Problem. Wir kriegen relativ große Sachen durch die Tür.
Ich kann überhaupt nichts, ich kann nichts sagen, wie hoch die Messlatte mit diesem Wein liegt. Ich habe den selber, wie ich schon gesagt habe.
Ich sag mal, Hauptsache es dreht.
Und das tut er. Das tut er. So, dann, sieht auf jeden Fall so aus, als wenn er...
Wir trinken den, wenn wir den nächsten Bond-Film gucken. Ja, hoffentlich kommst du wieder irgendwann.
Total gern.
Voll gern.
Es hat auch wirklich Spaß gemacht. Ich frage mich, wie jemand, ich hatte in der letzten Folge ja gemacht, dass einer von mir das nicht kannte, den Film. Man übersteht doch keinen Podcast mit euch, wenn man diesen Film nicht gesehen hat. Also das hätte ich dann jetzt erzählen können.
Ich höre ja, einer meiner Lieblingspodcasts seit bestimmt mittlerweile 8 Jahren ist How Did This Get Made, der so eine ähnliche Idee hat aus Amerika und da kenne ich nur jeden dritten oder vierten Film und ich liebe diesen Podcast. Mich stört es dann nicht. Die sind einfach die Dynamik. Ich höre ja Podcasts auch nicht.
Ich meine, wenn jemand zu Gast ist. Wenn
nicht gesehen hat.
Ach, wenn ich jetzt hierher gekommen wäre und ich hätte diesen Bond, dann sagt ja, Bond-Tour.
Aber wir schenken ja allen unseren Gästen den Film, damit sie ihn vorher gucken können.
Das stimmt. Ich habe es nicht
gebraucht. Nee, ich glaube, es war ja auch tatsächlich bei mir, muss man mal verteidigenderweise für Bob sagen,
dass er spontan gekommen
ist, weil die andere zweite Mia-Person, glaube ich, irgendwie nicht konnte. Und deswegen hat er super spontan an dem Tag gesagt, okay, dann komme ich mit. Genau. Und hat den deswegen nicht geguckt. Aber ich fand es eigentlich ganz witzig, weil er einfach total viele Fragen gestellt hat und wir dadurch noch mehr erklären mussten, was ja für die Hörer dann vielleicht auch wieder cooler war.
Das stimmt.
Ja.
Hat Rocky übrigens auch super, Rocky, einer meiner Lieblings.
Ja, absolut gut.
Absolut.
Ich erzähle ja auch immer wieder, dass ich in 3 Wochen jetzt mittlerweile nach Philadelphia fliege und da werde ich sowas von die Rocky-Tour machen.
Ich finde das so eine geile Upcoming-Story, da kommen mir die Tränen, wenn ich darüber nachdenke. Ist wirklich geile Filme.
Total.
So.
Ja. Während Matthias und Maria gemeinsam in ein Taschentuch weinen, möchte ich euch noch darauf hinweisen, liebe Hörer, dass wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns Kommentare auf iTunes hinterlasst. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die uns gerne stellen auf Twitter unter @wimafwarweg. Weil Wimaf nämlich weg war. Da sind wir für euch erreichbar. Oder unter Mail. Und Maria, wenn du kurz vom Taschentuch hochguckst, könntest du uns vielleicht sagen, wie die E-Mail-Adresse lautet.
Wimaf@pulates.de. Und da hatte ich mich letztes Mal beschwert, dass mir nie einer schreibt, dass ich traurig und alleine den ganzen Tag aktualisiere und keine E-Mail reinkommt. Und jetzt sind ein paar reinkommen und die waren so toll. Ich freue mich darüber
total. Du willst noch mehr.
Ich will noch mehr. Jetzt bin ich heiß,
Leute. Die alte Frau und das Meer neben Fischer und seine Frau. So war es, glaube
ich. Nee, ich bin die alte Frau und das Meer jetzt.
Ich wünsche sehr, dass ich es nicht wieder runtergezogen habe jetzt hin.
Also Leute, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Danke, Matthias.
Danke euch.
Danke, Maria. Und danke, lieber Zuhörer. Dich habe ich am allerliebsten von uns.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude. Wie Maff?